Hört ihr mich gut? Hallo und herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Männlichkeit und profeministische Praxis im Kampfsport. Ich bin Sally und Teil der Orga-Gruppe und bin ganz baff, dass so viele gekommen sind. Das freut mich sehr. Zuallererst herzlichen Dank an das Conne Island, dass wir das Ganze hier veranstalten können. Dann herzlichen Dank an unsere ReferentInnen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und auch lieben Dank ans Radio Korax, was die Veranstaltung heute mit aufzeichnet, sodass man die auch nochmal nachhören kann. Genau, ein kurzer Hinweis, während der Veranstaltung bitte nicht rauchen und gerne auch die Masken aufbehalten. Genau, dann noch eine kurze Frage. Braucht jemand eine englische Übersetzung? Does anybody need an English translation? Nein. Okay, genau, dann zum Ablauf. Wir werden uns gleich als Gruppe kurz vorstellen, ein paar Begriffe erläutern und dann gemeinsam hier ins Gespräch kommen. Und danach wird Zeit für Publikumsfragen sein. Dazu haben wir uns überlegt, dass ihr entweder aufstehen könnt, ins Mikro sprechen könnt, eure Fragen oder so aus dem Publikum. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Fragen auf Zettel zu schreiben. Da könnt ihr Blickkontakt mit hier vorne, könnt ihr mal kurz winken, aufnehmen, die Fragen aufschreiben und die werden dann an uns weitergeleitet. Ja, und ich denke, es sollte eigentlich klar sein, aber ich sage es dennoch, wir wünschen uns auf dem Podium und im Raum eine respektvolle Atmosphäre und jegliche Couleur an Diskriminierung wird nicht toleriert. Genau, dann übergebe ich an dich.
Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Susi, mein Pronomen ist sie. Und ich werde heute versuchen, gemeinsam mit Sally das hier gut über die Bühne zu kriegen. Genau, vielleicht zwei Sätze zu uns als Orga-Gruppe. In vielen Gesprächen in den letzten Jahren haben wir halt immer wieder festgestellt, dass wir von Männlichkeiten und deren Auswirkungen im Alltag immer wieder betroffen sind oder wir uns das halt beschäftigen. Und daraus ist im letzten Jahr, noch so ein bisschen unter Corona-Bedingungen, die Idee entstanden, eine fortlaufende Veranstaltungsreihe zu machen, um sich auf vielen Ebenen Männlichkeiten und der Kritik daran annähern zu können. Genau, unsere eigenen Sichtweisen darauf sind vielschichtig und divers. Und diese Veranstaltung ist auch für uns ein weiteres Arbeiten und Verstetigen, Vertiefen in diesem Thema. Genau, und dazu würden wir euch alle herzlich einladen, dass ihr mit uns kommt. Genau, ansonsten würde ich gerne noch ein paar Begrifflichkeiten vorstellen, mit denen wir es heute Abend zu tun bekommen. Genau, da wäre als erstes Männlichkeiten. Männlichkeit ist nicht einfach mit Männern gleichzusetzen, also nicht die biologische Männlichkeit. Männlichkeit zeigt nicht, wie Männer wirklich sind, sondern es geht eher um Geschlechterbilder und Zuschreibungen. Also das soziale Konstrukt Männlichkeit mit seiner Hierarchie, mit Privilegien und seiner Macht, welche sich explizit daraus speist, nicht weiblich zu sein. Aber natürlich auch nicht inter, trans. Und die Aufzählung könnte man noch ein bisschen verlängern. Der nächste Begriff wäre die toxische Männlichkeit, ist ein häufig benutzter Begriff inzwischen, um männliches Gewalt, Dominanz und Konkurrenzverhalten zu kennzeichnen, welches anderen Menschen oftmals flinters, aber auch sich selbst schadet. Es gibt an diesem Begriff jedoch auch Kritik, da er zu einer Spaltung in gute und schlechte Männlichkeit führen kann, was auch zu einer Verschleierung bestimmter Formen von Privilegien führt. Dann wäre da noch der Begriff Flinter. Das ist eine Sammelbezeichnung, hinter der sich Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, trans- und asexuelle Menschen verbergen, bewegen. Genau, und die Cis-Geschlechtlichkeit, das bezeichnet Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, welches ihnen bei ihrer Geburt aufgrund ihrer Genitalien zugewiesen wurde. Diskriminierung, Ausgrenzung, Zwangsoperationen, medizinische Folter können aus dieser Klassifizierung in Mann und Frau folgen für die Personen, die sich eben nicht in diese Kategorien pressen lassen können. Genau. Ansonsten generell noch zu sagen, also diese Begriffe sind jetzt recht kurz gefasst, weil wir wollen ja in die Podiumsdiskussion starten. Falls noch Anregungen, Feedback oder Fragen an uns sein sollte, können wir uns gerne hinterher an der Bar treffen.
Ja, vielen Dank. Und wie Susi schon sagte, ist ja das Thema Kritik an Männlichkeiten keins, was sich so leicht abarbeiten lässt. Warum haben wir uns also für diese als unsere erste Veranstaltung entschieden? Uns geht es nicht um eine theoretische Auseinandersetzung mit den Themen. Vielmehr ist es unser Anliegen, in bestimmte Räume reinzugehen und uns da anzugucken, wie hier Geschlecht und explizit auch Männlichkeiten eine Rolle spielen und was es konkret in der Praxis und in Alltagssituationen für eine Bedeutung hat und dafür eine Plattform bieten, sich darüber auszutauschen. Genau, und erst neulich bin ich an so einer Werbung vorbeigekommen, die für Kampfsport geworben hat und so mit so martialischen, stereotypstarken Männlichkeitsbildern. Und ich glaube, das sind so Bilder, die noch recht präsent in den Köpfen sind. Gleichzeitig hat ja aber gerade auch in Leipzig Kampfsport als Sportart in Bedeutung und Praxis zugenommen, wie zum Beispiel an Flinter-Gyms und Trainings zu erkennen ist. Genau, und ob und wie hier gleichberechtigt trainiert wird und pro-feministische Arbeit geleistet wird, damit wollen wir uns dann heute Abend beschäftigen. Und dafür möchte ich dann herzlich unsere ReferentInnen begrüßen. Da haben wir zum einen Manuela. Manuela benutzt das Pronomen sie oder keins, ist trainierende Person im Sidekick, dem Flinter-Gym. Daneben sitzt Imke. Imke ist Mitbegründerin des Sidekick und dort Trainerin für Muay Thai und benutzt das Pronomen sie. Dann haben wir Zelda. Zelda ist im Red Dora Halle, ist dort im Vorstand, in der Verwaltung und macht Awareness. Dann sitzt daneben Johnny. Johnny benutzt kein Pronomen, aber um politische Kämpfe sichtbar zu machen, situativ das Pronomen sie. Und genau, ist trainingsgebende Person im Red Dora Halle und macht auch im Eight Weapons das Flinter-Training und auch gemischte Training. Und aus dem Equipments haben wir noch Jürgen da, benutzt das Pronomen er, ist seit 20 Jahren Trainer und ungefähr seit 2015 macht er regelmäßig die Boxtrainings im Eight Weapons. Ja, schön, dass ihr da seid und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Als Warm-up haben wir uns überlegt, stellt euch vor, ihr seid auf der Matte, schon so ein bisschen außer Puste und dann fragt euch eine Person, was euch zum Kampfsport gebracht hat. Was würdet ihr so ganz kurz antworten?
Ich glaube, ich würde erstmal fragen, was für eine blöde Frage ist in dem Kontext. Aber falls es euch interessiert, dann war es halt so, dass ich Vollkontaktsport einfach interessant fand und das mehrmals versucht habe anzufangen und nie so einen richtigen Fuß in die Tür gekriegt habe. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden, da gab es tatsächlich irgendwann mal so einen Kurs. Ich glaube, es war Kickboxen oder so. Da habe ich dann auch den ersten Kurs mitgemacht. Und als es dann aber auch darum ging, so selber sich Schutz zu kaufen, ging das irgendwie bei uns aus finanziellen Gründen nicht und habe dann wieder aufgehört und war aber auch damals schon die einzige Flinter-Person. Und habe dann irgendwann nochmal einen Unikurs gemacht, Muay Thai. Und da kam mir dann halt eher so dieses in so einer Partnerinnenübung, dass jemand dann, also würde ich als cis-männlich lesen, der dann gesagt hat, er schlägt keine Frauen. Das fand ich so plakativ, dass ich erstmal gar nichts sagen konnte. Der Kurs war irgendwie doof. Ich habe dann deswegen aufgehört und habe dann tatsächlich auch erst wieder angefangen, als es in Leipzig so die Option gab, einfach auch anders zu trainieren. Und weiß nicht, ob ich, also sage ich schon mal vorab, weiß nicht, ob ich überhaupt angefangen hätte, wenn Sidekick sich nicht gegründet hätte. Und fand aber tatsächlich so dieses am Vollkontaktsport, dieses ganzkörperorientierte, das fokussierte, das sich auspowern, den Körper spüren, all diese Faktoren fand ich eigentlich spannend.
Genau, also ich hatte schon eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend mit Muay Thai in dem Sinne zu tun, dass mein Bruder diesen Kampfsport trainiert hat und ich das deswegen eigentlich dauerhaft vor der Nase hatte und bin aber selber tatsächlich nie auf die Idee gekommen, dass das auch was für mich sein könnte. Das ist mir dann irgendwie mit Anfang 20 dann aber so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich da total Bock drauf hätte. Dann habe ich das ausprobiert, habe auch ein paar Runden gedreht in verschiedenen Gyms, auch Unisport mal, und wo ich mich aber auch eigentlich nie wirklich wohlgefühlt habe. Bin dann eher durch Zufall bei einem Frauen- und Mädchen-Kampfsportverein in Berlin gelandet und habe mich da halt von der ersten Sekunde an so wohlgefühlt, dass ich da Obernerd geworden bin und krass hängen geblieben bin auf dem Sport.
Ja. Genau, also auch bei mir der Bruder und der Vater, beide Kampfsport in der Jugend trainiert, aber so die Strafliegestütze im Verein meines Bruders haben mich nie so angetörnt, und dann habe ich immer in den falschen Bezirken in Berlin gewohnt, wo es nicht so Vereine gab, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich Lust hinzugehen. Und dann tatsächlich auch der Unisport in Halle bei mir, dann in einem sehr Stereotypen vielleicht Boxverein, wie man sich das vorstellt, also Matten gab es bei uns keine, angefangen und darauf trotzdem hängen geblieben, obwohl es ein interessanter Verein war. Und genau, das war so mein Einstieg. Und tatsächlich immer das Interesse an einer Art von Kraftsport, die nicht klassischerweise mit Weiblichkeit assoziiert ist. Und Sachen, die in der Schule uncool waren, als Mädchen zu können, also Liegestütze, auf einmal irgendwie aufgewertet werden in der Körperlichkeit, in dem Sport und auf einmal eine neue Bedeutung bekommen, war tatsächlich ein Faktor für mich.
Ich würde mich Manni nochmal anschließen und die Frage erst dann beantworten, wenn ich abgecheckt habe, wer mein Gegenüber ist. Gegebenenfalls würde ich die Frage nicht beantworten, so ich muss meine Füße ja so ein bisschen richtig. Seitdem ich in der Pubertät war, war meine Zeit geprägt zwischen entweder exzessiven Partys oder exzessivem Sport. Ich habe, glaube ich, mit 13 mit Pumpen angefangen und habe dann vielleicht, als ich volljährig geworden bin, unterschiedliche Kampfsportarten ausprobiert, als ich noch in Österreich gewohnt habe, unter anderem Boxen und Stickfighting. Bin dann letztendlich aus unterschiedlichen Gründen beim Kampfsport geblieben. Zum einen eine gewisse Affinität zu Gewalt, zum anderen Empowerment und auch Auspowern.
Also ich habe auch einerseits über einen Bruder damals die Berührung zum Kampfsport an sich bekommen, aber auch durch mein Umfeld. Ich war, das war 98 rum, viel in Jugendclubs unterwegs und da gab es so auch damals schon so kleine Gruppen, die so Kampfsport trainiert haben, um sich in gewisser Weise verteidigen zu können. Und das war auch auf jeden Fall eine Grundmotivation, das Werkzeug zu haben, nicht verkloppt zu werden. Also das war so von mir auch eine der größten Motivationen, mit nicht mal unbedingt der Sport, sondern eher so diese Vorteile, die es bieten kann, wenn man den Sport vermeintlich beherrscht.
Okay, danke. Das sind ja recht unterschiedliche Motivationen und so ein bisschen hat sich es auch schon angedeutet. Da würde ich gerne zuallererst fragen, so ganz basic, ob für euch Geschlecht auf der Matte eine Rolle spielt.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja.
Gut, ja. Aber ich würde dazu sagen, es hat sich zumindest bei mir eher entwickelt. Also dass in den ersten Vereinen, wo ich tätig war, gab es nur Cis-Männer, vermeintliche Cis-Männer. Da war das nie Thema gewesen und die Sensibilität für Geschlecht an sich im Sport ergibt sich ja erst dann, wenn auch die, also das Aufeinandertreffen in Anführungszeichen da ist. Und das hat sich erst entwickelt.
Würde ich sagen, würde ich anders sehen. Also ich glaube, alles ist gesellschaftlich strukturiert in dem binären Geschlecht und deswegen halt auch auf der Matte. Also es fängt nicht erst beim Sport an, sondern das ist eigentlich überall, wo wir hingehen. Und deswegen glaube ich, ist es einfach schon immer da. Vielleicht war es für dich nur noch nicht sichtbar in der Form.
Ich vermute, danke, eher ein zweiteres, also dass ich da noch gar nicht den, da ging es zum Sport hin und her und da war der Fokus nicht auf irgendwas anderes gerichtet. Daher eher von mir das bewusste Wahrnehmen von Thematiken hat damals stattgefunden.
Auch da fände ich es interessant, weil ich glaube, wenn man aus einer cis-männlichen Perspektive sagt, es ging um den Sport, ist es halt aus einer nicht-cis-männlichen Perspektive, wenn es nur um den Sport auch mal gehen soll, wird man ständig auf Geschlecht reduziert.
Ja, dann muss ich dazu sagen, ich habe, wo ich mit Kampfsport begonnen habe, schon vorher fast 10 Jahre einen anderen Sport gemacht. Quasi Schwimmen. Und dort gab es halt, wie soll ich das sagen, also es hat 6 Jahren angefangen, da gab es so die, also die Wahrnehmung einfach nicht, die Sensibilisierung. Jetzt für mich als Schüler, dass irgendwie da Probleme sein könnten, ja, das hat sich dann erst später entwickelt, wenn dann noch eine Kommunikation und Sensibilität für die Thematik an sich überhaupt da ist. Die habe ich damals nicht.
Genau, aber das ist ja durchaus auch einfach ein Privileg, dass man einfach irgendwo sein kann, ohne, ne, also ich meine, es ist jetzt gar nicht personifiziert an dich gerichtet, sondern dass man was machen kann, ohne darüber nachzudenken, ob jetzt Geschlecht gerade eine Rolle spielt. Und wenn ich mir überlege, wie oft ich schon gefragt wurde, warum ich Kampfsport mache, ich mir so denke, so, ich glaube nicht, dass sämtliche Cis-Männer, die ich kenne, die Kampfsport machen, ständig gefragt werden, warum sie eigentlich Kampfsport machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, von Flinterpersonen wird da dann auch oft erwartet, so eine, ja, dass man da einfach auch so ganz, ganz viele Beweggründe hat, warum man das jetzt macht und so. Und klar hat man die, aber ist ja eigentlich eher trist, dass genau das halt nur die Hälfte der Gesellschaft halt vielleicht hat und die anderen machen halt, weil sie halt Bock drauf haben oder so. Also allein diese Frage auch immer gestellt zu bekommen als flinte Person, finde ich auch irgendwie schon so einen Knackpunkt.
Was ich mich gefragt habe, nochmal in Bezug auf dich, wie hat das dann bei dir eingesetzt, das quasi, also oder das mehr zu spüren und wahrzunehmen? Also kam das von außen oder?
Einerseits in der Kommunikation in der Trainingsgruppe, dass man da festgestellt hat, auch durch die Sportfreundschaften, die entstanden sind, dass jemand unfair behandelt wurde, das wurde dann unter den Schülerinnen und Schülern noch diskutiert. War halt nur die Frage, wie die Verhältnisse im Verein waren, ob da überhaupt die Möglichkeit war, Kritik anzubringen. Also viele Trainer, waren immer nur Trainer, hatten ja auch viel so ein Unnahbarkeitsding, so dieses, wie so manche Lehrer damals von der Figur her so, oder Lehrer, Entschuldigung, wahrgenommen werden, so eine Marke, machen nie was falsch und machen alles richtig, und das ist dann schwer, Kritik zu üben, weil auch viele dann benachteiligt wurden, wenn sie Kritik äußert haben. Deswegen die Wahrnehmung für mich und die Sensibilisierung kam nicht über TrainerInnen, sondern über SchülerInnen und dann in der Sportgemeinschaft drin, wo halt Ungerechtigkeiten aufgefallen sind. Und dann dort thematisiert. Es gab halt nur, zumindest anfänglich in dem Verein, wo ich trainiert habe, nie die Strukturen da überhaupt, die Kritik auch bis zu irgendwelchen Personen anzubringen, die auch über die TrainerInnen hinausgehen. Also im Vorstand oder sonst was hätte sich da nie viel interessiert, weil es immer so Sportarten waren. Also verschiedene Gründe, die da Kritik nicht möglich gemacht haben, aber die Sensibilisierung bei mir halt eingesetzt durch die Kommunikation.
Wie würdet ihr quasi als trainingsgebende Person, also wie löst ihr dieses Kommunikation, also wie schafft ihr das, diese, ich sage jetzt vielleicht auch eine Hierarchie halt abzubauen, wie geht ihr da in eurem Trainingsalltag mit um?
Naja, also genau, ich denke, dass wir versuchen, möglichst häufig zu kommunizieren, dass wir ansprechbar sind. Wir hören uns Kritiken von Leuten an, die kommen. Der Verein, also Sidekick, hat seit der Gründung auch schon unterschiedliche Entwicklungsstufen durchgemacht, sage ich mal. Und wir haben uns da auch mit Kritiken von Leuten auseinandergesetzt und die uns irgendwie zu Herzen genommen, versucht, Sachen umzusetzen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute, die in dem Verein trainieren, das natürlich auch spüren, dass Vorschläge von ihnen umgesetzt werden. Und sei es halt sowas wie, dass ich gewünscht wurde, dass halt in der Dusche eine Kleiderstange hängt, dass Leute sich halt in der Dusche umziehen können, wenn sie das wollen. Und dann machen wir das halt, dann bauen wir da eine Kleiderstange hin. Und also so, ne, es sind so manchmal, glaube ich, so Kleinigkeiten, die halt signalisieren, hey, wir hören schon zu und wir versuchen, unser Bestmögliches, das irgendwie umzusetzen. Natürlich schafft man das bestimmt auch nicht in Gänze, oder es geht auch immer mal irgendwas einem durch, was man vielleicht nicht mitbekommt oder so, aber ja, ich denke, einfach so eine Bereitschaft signalisieren, Kritik auch ernst zu nehmen und zuzuhören und Sachen zu ändern.
Ich musste nochmal differenzieren, weil ich je nach Gym und je nach Einheit einen unterschiedlichen Umgang habe. Im Red Door bin ich ja auch trainingsgebende Person und habe aber weit nicht so ein persönliches Verhältnis zu den Leuten, die da trainieren, als wie im 8 Weapons. Und im 8 Weapons versuche ich mit den Flinters, die in die Trainings kommen, sei es im Flinter-Only-Training oder den Flinters im gemischten Training, in den Austausch zu kommen. Wir haben auch einen Flinter-Stammtisch seit neuestem. Und bei den CIS-Typen versuche ich nicht so sehr in den Austausch zu kommen.
Ja, also ich bin ja auch sowohl Trainer, so komisch wie das klingt, in den Flinter-Gruppen als auch in den gemischten Gruppen. Und habe, versuche ich dafür zu sensibilisieren. Zunächst schon, dass ich von vornherein versuche durchzugendern, auch sage, hier, bei uns ist das alles ein bisschen lockerer, wenn irgendwas ist, sagt es. Wenn euch irgendwas zu viel ist, bitte kommuniziert, auch mit eurem Gegenüber, versucht Sensibilität und sowas zu bekommen. Und das wirklich immer wieder. Also da, weil ich ja nie weiß, ob ich die Ansage schon jeder und jedem schon mal gemacht habe. Deswegen also bin ich da wirklich hinterher, das regelmäßig zu tun und da auch vom Ton her und von der Atmosphäre da so ein bisschen eine coole Atmosphäre zu schaffen. Also nicht irgendwie mich oft zu blusten und schon wieder durch die Gegend irgendwie zu mackern, sondern versuchen halt zu echt, wenn es jemand von euch braucht, nicht sitzen und so irgendwie da schon eine Grundatmosphäre zu schaffen, die Kritik erwirklicht, beziehungsweise auch, wo gemerkt wird, ey, hier ist schon eine Grundstimmung drin, das könnte Spaß machen. Der Rest ist dann natürlich wieder von der Trainingsgestaltung.
Ja, genau, also das finde ich ist auf jeden Fall auch so voll der wichtige Punkt, den du jetzt gerade auch mal gesagt hast, dass man auch eine Atmosphäre schafft, in der Leute sich möglichst wohlfühlen können, also dass man irgendwie Leuten auch das Gefühl gibt, dass sie auch mal lachen können oder so, und dass nicht alles irgendwie einfach nur so, ja, super ernst sein muss die ganze Zeit. So klar sind wir konzentriert und machen irgendwie Kampfsport zusammen, aber nichtsdestotrotz kann man auch eine gute, schöne, lustige Zeit auch zusammen haben, und ich denke auch, dass das halt viel ausmacht mit so einer Stimmung und auch mit dem, dass Leute dann irgendwie vielleicht auch sich trauen, Sachen anzusprechen. Oder würde ich zumindest hoffen, dass es so ist.
Ich finde aber, da ist auch wieder wichtig, also es gibt ja auch im Vollkontaktsport wieder so verschiedene Grundstrukturen, wie der Sport jetzt aufgebaut ist. Bei manchen ist es ein bisschen mehr militärisch. Muslim geht mit Gürtelprüfung, hier Schwarzgurt, Weißgurt und du hast hier die Rechte. Jetzt mal fernab von Geschlecht, das ist ja auch manchmal schon meistens dort Schwarzgurt, Cis-Dude und sowas. Und da ist ja dann schon wieder gucken, wie die Person unterwegs ist, ob sie das nutzt, diese Macht, die dadurch suggeriert wird, oder ob sie bereit ist, halt wirklich sich auch kritisieren zu lassen und offen zu sein, wirklich für die Probleme, die entstehen können. Ich bin genauso auch als Cis-Typ, der davor steht, bin ich mir auch bewusst, dass da definitiv auch Probleme da sind.
Ich wollte noch kurz was nachhaken zu dem, was Imke gesagt hat, nämlich zusammen mit dem Sport lachen. Ich bin zwar öfter sehr ernst in meinen Trainings, aber großer Fan davon, Aufwärmspiele zu machen, wofür ich auch oft ausgelacht werde. Aber es verändert tatsächlich die Stimmung und auch in Räumen, die sehr männlich dominiert sind, verändert das die Stimmung massiv.
Ja, und es ist ja schon so ein bisschen durchgeklungen, so mit diesem männlichen Verhalten, was so, was du so ein bisschen als wackelig und sowas beschrieben hast und auch das, was ich eingangs sagte, mit diesen ja, stereotyp männlichen Bildern, die so transportiert werden. Und wir wurden zum Beispiel auch neulich gefragt, ob nicht ja, so toxisch männliches Verhalten dem Kampfsport inhärent ist. Also ich würde gerne so ein bisschen über diese Bilder, die da transportiert werden und eine Rolle spielen, sprechen. Und genau, so erfragen, ob ihr glaubt, dass so männlich konnotierte Ideale, die so überlegen sein wollen, gewinnen wollen, sich beweisen wollen, ob das so eine Rolle spielt und ob das zum Beispiel unter anderem auch von Flinters so übernommen wird.
Ja, ich fand das eine sehr, also wir haben die Frage vorab bekommen. Ich fand das eine sehr schwierige Frage und auch eine sehr gute Frage. Und ich habe so ein bisschen gedacht, also dass sich das, glaube ich, schon sehr stark ausdifferenziert, auch in was für einem Kontext und wie man Kampfsport praktiziert. Und ich das sozusagen die medialen Bilder und auch wenn man sich sozusagen viel oder so große Kampfsport-Events anguckt, das, glaube ich, schon eben sehr, sehr, sehr eng verknüpft ist mit etwas, was auch gerne toxische Männlichkeit genannt wird. Also das ja tatsächlich so ritenhaft auch dazu gehört, so kurze Videos zu machen, Vorkämpfen, wo Leute sich gegenseitig sagen, wie krass sie sich fertig machen werden und so. Also solche Spielereien gibt es in verschiedenen Kampfsportrichtungen bei so einem kommerziell professionellen Level. Und ich glaube, das ist dann irgendwie schwierig, sozusagen die Frage pauschal zu beantworten, weil, denke ich, das auch sehr verschieden ist in den Vereinen, von denen wir hier sozusagen kommen, wie da Kampfsport praktiziert wird und was sozusagen die Ausrichtung ist, die da ist, inwieweit sozusagen Wettkampf eine Rolle spielt oder auch nicht, also in Wettkämpfen anzutreten. Und ich sozusagen glaube, gewisse Momente von Kampfsport sind notgedrungen mit einem quasi typischen tradierten Männerbild verknüpft, also was so physische Überlegenheit und Gewinnen und so weiter, das sind durchaus Momente, die klassisch männlich attribuiert werden. Und das taucht eben sozusagen in so einer Extremform in diesem professionellen Level sehr stark auf und sicherlich auch in quasi niedrigschwelligeren Nicht-Profi-Segment in bestimmten Vereinen und Strukturen. Also da haben wir sicherlich alle in den letzten Jahren zu so rechter Szene und Kampfsport irgendwelche Bücher, Artikel, Veranstaltungen irgendwie wahrnehmen können oder gibt es ganz viel, wo das sehr gerne genau auf diese Schiene gefahren wird. Ich denke aber, dass es durchaus möglich ist, Kampfsport zu praktizieren, die natürlich Komponenten von Stärke, Gewinn oder Wettkampf immer eine Rolle spielen, wenn man das auf einem bestimmten Niveau betreiben will und nicht nur als sozusagen tatsächlich sportliche Praxis, die aber nicht zwangsläufig als toxische Männlichkeit gelebt werden. In dem Sinne, als dass sie sozusagen einen sehr gewaltvollen Raum schaffen, in dem das praktiziert wird. Und das, glaube ich, kommt stark auf den Kontext an. Aber es ist natürlich spannend, dass es sich trotzdem nicht auflösen lässt, dass es immer auch männlich attribuierte Sachen sind, die in Kampfsport, also genau, und ich glaube, das kann man schlecht diskutieren. Also dass eben Vollkontaktsport bestimmte Sachen beinhaltet, die gesellschaftlich männlich gelesen werden.
Also ich finde das gut, was du gesagt hast. Ich finde jedoch, dass wir leben in allen Bereichen im Patriarchat. Das ist also im Kampfsport nicht anders als in anderen Bereichen. Die sind, finde ich, meistens cis-männlich dominiert. Und ich finde, überall da, wo cis-männliche Dominierung vorherrscht, werden auch diese Attribute wie Stärke, Gewinnen wollen oder Dominanz wurde, glaube ich, noch genannt, gefördert. Und Flinters, die sich dem annehmen, auch gefördert, weil es in so einer patriarchalen Logik ist.
Ich denke auch, dass grundsätzlich immer noch, beziehungsweise jedem Verein, so dieses genauso transportiert wird, noch so ein toxisch-männliches Klima ist. Weil der Wandel findet jetzt gerade erst statt, also es gibt wenige Gyms, die da wirklich open-minded mit umgehen und dem Ganzen auch eine mögliche Diskussionsplattform geben, um mit den Schülerinnen zusammen einen Prozess, das auch in andere Gruppen mit reinzutragen etc. Aber das ist meiner Meinung nach schon so ein ganz privilegierten Gyms, also in so Kleinstadtvereinen, wo da so eine Sparte ist, wo die sagen, nee, da haben wir gar keine Trainingszeit für oder irgendwie so eine simplen, komischen Argumente, da ist das noch gar nicht angekommen. Und ich denke, das ist doch noch ein langer Weg, dort, wo nur Dudes halt oder Cis-Typen die Vereinsstrukturen beherrschen, da irgendwie überhaupt die Themen reinzubringen und da eine Möglichkeit überhaupt zu geben, dafür sensibel zu werden. Also ich, gerade bei Amateurbox-Veranstaltungen, wenn man da mal so drüber schaut, da gibt es einfach keine, zumindest was ich jetzt im Osten so sehe, keine Flinterkämpfe, gibt es nicht. Und ganz wenige Vereine, wo auch wirklich, das ist dann auch traurig zuzugucken, wenn dann 3, 4 Flinters da sind und die dann untereinander sparen und noch aus dem selben Verein, damit sie überhaupt irgendwie ein Trainingsziel für Wettkampfsport vor Augen haben. Und da ist ein weiter Weg zu gehen. Ich denke, dafür ist die Diskussion auch mit dienlich, wie das dann auch an in der Verwaltung oder in der Grundstruktur von den Vereinen ein Wandel passieren kann, dass da auch Flinters drin sind, weil nur jene wirklich die Sensibilität Grund auf haben und andersrum halt auch, dass es TrainerInnen gibt. Ein Trainer so oder so hat nie den Blick wie eine Trainerin, ganz einfach.
Ich finde das, was du gesagt hast, ist ja sowas ganz Klassisches. Also ich glaube, das kennen auch viele Flinters, die irgendwie auch Wettkampfambitionen haben, dass sie erst sichtbar werden, wenn sie auf einem gewissen Level auch irgendwie einsteigen können und ansonsten werden sie vielleicht gar nicht wahrgenommen und auch gar nicht gefördert, außer sie würden dann halt so anschließen an das, was du gerade gesagt hast, Johnny, wenn man in diesem Game einfach mitmacht. Und wenn man das halt nicht macht, wird man einfach überhaupt nicht gesehen. Und das finde ich halt irgendwie auch ein Problem, weil es gibt ja natürlich auch Flinters, die da irgendwie eine Wettkampfambition haben, eine Sportambition haben. Also wenn ich zu einem Sparringstreffen gehe, vielleicht noch nicht, aber im Wettkampf habe ich natürlich auch, also finde ich es jetzt erstmal für mich gesehen jetzt nicht unbedingt geschlechtsgebunden, habe ich natürlich Bock zu gewinnen, also es ist ja ein Wettkampf auch, ne? Aber ich finde das irgendwie schwierig, dass man erst so und so viele Jahre Trainingserfahrung und so viele Skills vorweisen muss, bis man überhaupt erstmal auf der Bildfläche erscheinen kann, während jeder andere Lappen da gefördert wird, obwohl er vielleicht nur die Hälfte irgendwie kann.
Und ich denke, dass es halt auch total wichtig ist, dass Flinter sich halt auch diesen Raum nehmen und sich das auch ein Stück weit aneignen und ihre eigenen Spielregeln da dann auch irgendwie schaffen. Ihre eigenen Events vielleicht auch schaffen, ihre eigenen Räume und ja, da vielleicht einfach auch so ein bisschen wegzukommen von diesem vorherrschenden Ding von, es ist halt irgendwie so eine Männerdomäne und alles, was damit zu tun hat, ist irgendwie halt auch männlich konnotiert, weil, genau, es, ja, wäre ja eigentlich cool, wenn mehr und mehr Flinters sich das halt auch aneignen und diese Räume irgendwie auch besetzen.
Aber ist dann quasi die Lösung, also dass sich mehr neue solche Räume aufbauen, wo quasi auch die Arbeit, das aufzubauen, halt bei Flinters liegt? Oder ist es auch in Gyms, wo es einfach schon dieses gemischte Training gibt, also die Perspektiven zu verändern, wie seht ihr das?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall beides. Ich denke, das kann wunderbar parallel nebeneinander ablaufen. Ich sehe da überhaupt gar keinen Widerspruch, warum es nicht auf der einen Seite Flinter-only-Spaces geben kann und auf der anderen Seite in All-Gender-Gyms nicht auch ein Wandel passiert. Also es wäre schön, wenn es so wäre. Ich glaube, das ist halt noch ein weiter Weg, weil klar gibt es dann auch irgendwie immer ein paar Vorzeigemodelle, wo das vielleicht auch in All-Gender-Gyms irgendwie angegangen wird oder so, aber genau, also den Punkt, den Jürgen vorhin auch gemacht hat, so in irgendwelchen Kleinstadt-Gyms ist man davon halt noch so meilenweit entfernt und deswegen denke ich, ist es halt auch wichtig, so Gegenmodelle zu schaffen und ja, durchaus auch Flinter-Only-Spaces zu schaffen als Gegenentwurf.
Und die Arbeit bleibt ja sowieso bei den Flinters. Also egal, ob im gemischten Gym oder Flinters.
Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen zu dieser strukturellen Ebene. Inwiefern es eben gerade in gemischten Gyms eine gendersensible Gestaltung gibt und wenn ja, wer sich in offenen Gyms so daran beteiligt und quasi diese vielleicht pro-feministische Arbeit dahingehend leistet.
Vielleicht sage ich was.
ich in einem Alternative-Gym aktiv bin. Ja, also ich denke, oder genau, also im Redor ist es sozusagen tatsächlich was, was wir uns als gesamte Organisationsstruktur, das ist keine sozusagen komplett in sich geschossene Gruppe, die auch nicht gleich ist, seit wir den Verein vor 2 Jahren aufgemacht haben, aber schon immer war das sozusagen ein fundamentales Anliegen dieses Vereins, da auch proaktiv quasi gegen sexistische Strukturen in Kampfsportvereinen vorzugehen und sozusagen ein anderes Modell bei uns zu versuchen, was natürlich immer so und so gut funktioniert und so gut auch nicht funktioniert und so viel kann man da als Verein leisten und als trainingsgebende Person und dann gibt es immer einen Anteil, den man auch nicht quasi vorher kontrollieren kann, weil natürlich das auch stark auf die Trainierenden ankommt und die Vereinsstruktur, also quasi die Mitglieder und wie das sozusagen verhandelt wird. Ich denke, dass es auch bei uns sich durchaus beobachten lässt, dass wir haben auch im Vorhinein vor der Veranstaltung darüber gesprochen und es ist auch bei uns auffällig, dass bestimmte sozusagen Impulse für profeministische Arbeit von Flinter-Personen kommen, auch in unserer Struktur. Das ist nichts, was sozusagen erstmalig aufgefallen ist in Vorbereitung für diese Veranstaltung. Das ist nichts, was sozusagen irgendwie niemand von uns auf dem Schirm hätte. Auch die männlichen Personen bei uns in der Gruppe haben das schon zuvor thematisiert oder ist das Thema insgesamt. Da sind wir noch davon entfernt, das komplett aufzulösen, aber durchaus ist das was wir sozusagen schon versuchen, arbeitsteilig zu leisten. Das ändert immer da, wo sozusagen bestimmte Safer Spaces kreiert werden, wo halt dann männliche Personen oder cis-männliche Personen keinen Zutritt mehr haben. Und dann natürlich in dem Moment die Arbeit bei Flinter-Personen liegt, in dem Moment, wo es sozusagen um die Trainingsgestaltung geht, wo es um das Aufschließen, das Putzen, den Raum betreuen geht, sind das Flinter-Personen. Aber das ist sozusagen was ich persönlich dann gerne auch in Kauf nehme, dafür, dass sozusagen dieser Space auch so existiert. Und dann schon der Versuch ist, dass die Arbeit ringsherum, die im Vorhinein passiert, was die grundsätzliche Vereinsarbeit betrifft, auch die für diese Trainings quasi mit zuständig ist, dass die sich aber sozusagen arbeitsteilig auf die Gruppe aufteilt. Auffällig ist dahingehend, dass bestimmte Kommunikationsprozesse und Anstoßprozesse, glaube ich, sehr stark von Flinter-Personen ausgehen. Und ich zumindest das Gefühl habe, dass das bei uns ganz gut von der Gruppe getragen wird, aber sich nicht bestreiten, dass das Impulse auch von Flinter-Personen kommen.
Ja, also ich sehe das so, dass halt was strukturell angeht, da müsste eine gewisse Symbiose da sein. Also dienlich ist das auch natürlich, wenn die Posten das besetzt sind, wo es um die Themen oder allgemein, dass dann die Diversität mit den Vorständen rundherum da ist. Weil, wie gesagt, als Dude gibt es viele Themen, die auch nicht auf dem Sender, weil es einfach so ist, sehr sensibel, wie man sich auch immer wieder, aber man spürt es halt gewisserweise manchmal nicht. Da geht es dann wieder darum, wie sind die Prozesse, wenn ich jetzt zum Beispiel als Abteilungsleiter, der ich bin, kann ich jetzt zum Beispiel mit meinem TrainerInnen zusammen welche sind, meinen Schülerinnen versuchen, eine Atmosphäre aufzubauen, die ich direkt beeinflussen kann. Wenn es dann um größere Strukturen geht, kann ich Sachen thematisieren und hoffen, dass das irgendwo umgesetzt wird. Ja, egal in welchem Verein oder in welcher Struktur, muss das Hand in Hand irgendwie gehen, sonst werden die Themen nicht transportiert und wenn da schon bloß eine Gruppe schon wieder daneben haut, ist das ganze Konzept sinnlos, weil dann der Schutzraum nicht gegeben hin und her und Mensch wird einfach nicht fertig dann mit dem Problem. Also ich denke, da gehört eine Diversität dazu und ein Klima, was halt auch wirklich ermöglicht, Kritik, berechtigte Kritik zu transportieren und dann aber auch die Bereitschaft, sein Denken oder sein Training und alles rundherum zu ändern. Das sind auch immer wieder Strukturen, die selber ich als Dude ja irgendwo erlernt habe und auch erstmal, wenn ich da nicht selber reflektiere, das genauso machen würde, wie mir das damals der große Dude gezeigt hat. Und wenn ich da halt nicht selber mir das Feedback holen würde von Schülerinnen und Schülern, würde ich das noch genauso machen, wie wo ich damals mit Training geben angefangen habe. Das wäre nicht so gut. Also deswegen ist es auch für mich, ich muss auch lernen. Also es ist einfach so. Ich lerne ja auch immer noch. Und andersrum müssen alle im Verein da bereit dazu sein, zu lernen, wenn sie nicht unmittelbar auch mit der Thematik zu tun haben.
Sind die das denn bei euch?
Dadurch, dass halt die Diversität noch nicht gegeben ist. Also der Verein ist ja im Wandel. Das ist auch, wenn man so einen Verein an sich betrachtet, geht es ja darum, dass einerseits die MitgliederInnen die Möglichkeit haben, den Verein mitzugestalten und da auch immer wieder Möglichkeiten geschaffen werden, dies zu tun. Und so richtig gut funktioniert es nicht, aber es ist halt im Wandel, weil die Kritik ist immer wieder da. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist immer wieder Thema. es ist auch immer wieder was im Wandel, es verändert sich auch immer wieder was zum Positiven. Manchmal gibt es auch vielleicht was, oder ohne dann Absicht zu unterstellen, zum Negativen, aber es muss halt die Kommunikation permanent da sein. Die ist manchmal schwierig.
Weil ich trainiere nicht All Gender, deswegen habe ich da keine Erfahrung, aber gibt es denn bei euch, also ich frage jetzt dich, weil du kannst vielleicht noch was dazu sagen, aber unter euch männlichen Trainern, gibt es denn da einen Austausch, wie ist denn da die Kommunikation, gibt es denn da Impulse, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus auch cis-männliche Personen gibt, die selber auch ein Interesse daran haben, dass es eine coole Atmosphäre im Training gibt oder auch selber vielleicht pro-feministische Ambitionen haben.
Ja, also die Sensibilisierung ist immer da und die Themen sind auch da und das Verständnis meiner Meinung nach auch. Es ist nur ein Prozess, also wo ich vielleicht 5, 10 Jahre für gebraucht habe, sind halt bei einigen jetzt auf jeden Fall die Prozesse meiner Meinung nach im Wandel. Und das bleibt doch immer ein Prozess, weil immer wieder neue Themen dazukommen. Ja, es ist, also wir haben immer so noch TrainerInnen-Sitzungen gehabt, wo dann die Headcoaches zum Teil auch mit denen, die dazugekommen waren, das ist schon wieder eine Ecke her. Und da wurde auch genau über diese Themen gesprochen. Und ich transportiere ja die Themen als Abteilungsleiter aus der Gruppe hinaus. Das schließt die Themen ein, die meine TrainerInnen haben, genauso auch wie die SchülerInnen, und trage dann die Problematiken mit in die Treffen mit hinein. Und bin auch hinterher, dass da dementsprechend gehandelt wird. Und das ist ja auch schon viel.
Ich frage mich da halt immer, und no offense, sowohl als auch Trainer und trainingsnehmende Personen, cis-männliche, inwieweit es bei Lippenbekenntnissen bleibt oder wenn es darum geht, die Privilegien wirklich aufzugeben und Platz zu machen, ob das dann noch immer so ist.
Ja, ja, nee, die Frage ist gut. Ich kann da aber auch nur immer für mich sprechen, nicht für jemand anderes. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, inwiefern bei einigen Personen das Lippenbekenntnisse sind oder was irgendwo nicht so wirklich funktioniert. Aber ich selber kann da immer nur für mich sprechen und kann da eventuell noch Feedback von den SchülerInnen oder TrainerInnen mit reinholen, inwiefern ich da mal daneben habe oder nicht. Aber anders weiß ich nicht, wie ich da Prozesse anschieben kann.
Und übrigens auch an Redor gerichtet, ich sehe da schon eine andere Atmosphäre im Gegensatz zu anderen Räumen und ich habe mich schon in recht vielen Räumen bewegt, aber Redor kommt mir vor, ist einer der wenigen Vereine, wo die Typen wirklich am Schluss sauber machen.
Gute Arbeit, gute Arbeit.
Genau. Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen, so die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Leuten aus dem Redore-Gym, die mir zufällig bei irgendwelchen Wettkämpfen über den Weg gelaufen sind, sind halt, also fallen tatsächlich halt auf, weil die Leute einen grüßen. Und ich finde es halt eher dann so krass, das so im Kontrast zu sehen zu eigentlich fast allen anderen Gyms, wo halt, also weiß ich nicht, halt wirklich also viel krasseres Rumgemackere ist. Und ja, eher eigentlich erschreckend, dass mir das auch so aufgefallen ist. Das fällt mir jetzt gerade in dem Moment auf, wo ich so drüber nachdenke. Ah ja, stimmt, das sind die, die immer bei den Wettkämpfen nicht grüßen, im Gegensatz zu einander.
Ja, ich bedanke mich natürlich im Namen des Vereines und gleichzeitig erschüttert es mich, dass Hallo sagen schon reicht. Also auch da an der Stelle als Notiz kann man sich ja merken, dass das so gut funktioniert. Aber ja, also genau, ich finde es, also genau, komisch, mich jetzt anzuschließen an die Sachen, die gesagt wurden. Ich freue mich darüber natürlich. Und ich wollte so ein bisschen auf den Punkt eingehen, der vorhin aufkam oder was du gefragt hattest, inwieweit es denn nicht auch im Interesse von cis-männlichen oder männlichen Personen liegt, sozusagen eine andere Atmosphäre in einem Kampfsportverein zu haben, als die, also ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal in einem nicht sozusagen linksidentifizierten Gym trainiert haben, aber es gibt wirklich, also genau, in Halle war es tatsächlich so, dass die Notwendigkeit auch von sehr, sehr, sehr vielen männlichen Personen so dringend war, dass ein eigener Verein gegründet werden musste, weil sozusagen die Trainingsstrukturen, die vorherrschend sind, nicht nur von rechts sehr stark vereinnahmt sind, sondern auch mit einfach extrem martialischen, total autoritären Trainingsmethoden einhergehen, die eben offensichtlich, wenn man sich unsere Zusammensetzung anguckt, auch für extrem viele männliche oder cis-männliche Personen enorm unangenehm waren und daraus die Notwendigkeit entstanden ist, einen anderen Verein zu machen, wo sozusagen Strukturen anders sind und ein Training anders abläuft. Und das ist auch meine Wahrnehmung. Ich bin nicht in allen Trainings, ich kenne überhaupt nicht alle Personen, die bei uns trainieren und kann das auch nicht pauschal für alle sagen, aber mein Eindruck im Training, also ich ja selber teilnehme, ist auch immer, dass sozusagen das
gerade auch für Personen, die den Sport neu anfangen, immer angenehmer ist, wenn man keine Strafliegestütze machen muss und wenn man nicht gesagt bekommt, man muss 50 Liegestütze machen, bevor man weitermachen darf und solche Sachen. Und deshalb sozusagen, ich verstehe, wieso das als ausschließliches Flinterinteresse geframed wird, dass es andere Vereine gibt, die sich nicht an dieser Art von, ja, genau, sogenannter mackeriger Männlichkeit orientieren.
Ja, und dazu fällt mir auf jeden Fall auch noch ein, dass wir als Flinter-Only-Verein dafür tatsächlich auch relativ häufig angegriffen werden, warum wir halt ein ausschließender Verein sind. Und ich denke mir so, okay, aber es könnten doch auch Cis-Typen mal losziehen und in irgendwelchen gemischten Vereinen halt irgendwie was verändern, wenn es ihnen so ein Anliegen ist. Und warum muss man dann irgendwie Flinter-Only-Spaces dafür angreifen, dass sie halt sich ihren eigenen Raum schaffen, weil sie vielleicht keine Lust haben, sich in irgendwelchen cis-männlich dominierten Räumen abzuarbeiten. Genau, das fällt mir auf jeden Fall dazu auf.
Ja, ich habe tatsächlich auch schon einige Fragen, die ich mir das aufgeschrieben hatte, was toll ist. So, genau. Ja, genau, Emine, hattest du ja schon mal kurz gesagt, Zelda, vielleicht sind hier auch Leute im Raum, die selber gar nicht so viele Berührungspunkte mit Kampfsport haben, noch nicht so viel im Gyms unterwegs waren. Deshalb würde ich gerne mal so erfragen, was ihr das seht, was für Stimmung, was für Feelings so auf der Matte geschaffen werden, was da so auftaucht. Zum Beispiel auch so in Bezug auf Abreagieren, Wut kanalisieren, Aggressionen, die unter Umständen vielleicht auch im physischen oder psychischen Sinne auf andere Mittrainierende übertragen werden.
Zieht die Frage auf Vereine, also unsere Vereine oder andere Erfahrungen?
Als Jugend.
Also ich halte das anonym, aber genau, ich habe in einem Boxverein in Halle angefangen, Kampfsport zu machen. Das Unitraining war relativ okay. Der Trainer hat durchaus verstanden, dass bestimmte Sprache da nicht funktioniert, bestimmte Musik auch nicht. Als ich in die Vereinsstruktur fest übergewandert bin, weil das sozusagen vorgesehen war, dass man nicht für immer in diesem sehr, sehr günstigen Unitarif bleibt, ja, also von Training 1 an wird sehr stark, also schon sozusagen so ein Abhärtungsmoment sehr gerne praktiziert, also so, ich meine, ich will nicht die Stereotype bedienen, aber ja, sich mit irgendwelchen Sachen auf den Bauch schlagen, also mit Eisenstangen auf den Bauch schlagen, damit er die Schläge besser abkann, ist vorgekommen. Und also als wirklich sehr ernst gemeinte Trainingspraxis, ich will das nicht sporttheoretisch in Frage stellen, ich will es nur als Praxis grundsätzlich in Frage stellen. Und so Sprüche wie, schlag mal nicht wie ein Mädchen, zieh mal dein Röckchen aus, solche Sachen waren auf jeden Fall die Realität, die sozusagen im Unitraining wenig vorgekommen sind und dann aber im Vereinstraining sozusagen sehr stark. Ja, und das also ist eine sehr spezifische Erfahrung. Ich kann, wie gesagt, nur für diesen Verein sozusagen daraus was erzählen, aber da war auf jeden Fall dieses Moment der Abhärtung durchaus ein Motiv und auch das, also so eine Autorität gegenüber, also dass der Trainer eine Autorität hat, die nicht angetastet werden darf, wurde auch sehr stark eingefordert. Also wenn Leute zu viel gequatscht haben, was total nervig sein kann beim Training, auch das will ich nicht in Abrede stellen, aber wurde das auf eine sehr autoritäre Art und Weise eingefordert, dass Menschen so hörig sich verhalten und solche Momente. Und das habe ich schon als so akzeptierte Realität in dem Verein wahrgenommen. Es gab durchaus Personen auch da, die sich dagegen positioniert haben, gerade auch aus Studierenden, also quasi junge Leute, die in den Verein gekommen sind, und durchaus auch andere Personen, die quasi von Diskriminierung selber betroffen waren in dem Verein, die sich da auch dagegen positioniert haben. Das hat aber nur bedingt zu einem Wandel quasi geführt. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob man den da tatsächlich erkämpfen kann.
Also bei uns ist es, oder es war so, dass es für mich einfach ein guter Einstieg war, mit Zeitlig irgendwie anzufangen, tatsächlich mit diesem, das kam halt positiv zusammen, dass der Verein neu angefangen hat. Also ich hatte nicht von vornherein dieses Gefühl, okay, da gibt es jetzt schon so eine feste Wettkampfcrew und man wird dann so gerankt, wenn man da hinkommt und erstmal ist man so die blutige Anfängerin und wird und hat die ganze Zeit schon diesen Stress oder diesen Druck und das kennen vielleicht viele, die zum ersten Mal Kampfsport machen und in den Verein gehen, dass es diesen Moment einfach gibt und der oft sich sehr lange als Prozess auch ziehen kann, bis man dann vielleicht selber quasi dieses Selbstbewusstsein sich erarbeitet hat oder auch auf einem anderen Trainingsstand ist, wo man einfach besser weiß, jetzt muss ich eigentlich nicht mehr mir so eine Platte machen.
Das war für mich total gut, dass Sidekick neu angefangen hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie direkt schon ihre Kampfcrew mitbringen, war relativ gering. Und das hat für mich einfach eine total gute Ausgangsposition ergeben. Und mittlerweile ist es ja ein Riesenverein geworden. Und das liegt nicht zuletzt auch an dieser Atmosphäre, die da wieder trainiert wird oder wie Trainings gegeben werden. Also wir machen nicht sowas wie Strafliegestütze. Ich halte es auch irgendwie für Bullshit, aber können ja Leute machen, wenn sie Bock drauf haben. Ich glaube, wir haben viele gute KämpferInnen, die auch ohne das gut geworden sind. Es gibt immer auch unterschiedliche Übungen, weil Körper einfach auch unterschiedlich sind. Also auch Ausweichübungen oder es wird sehr viel kommuniziert, Alternativen angeboten. Ich finde, dass Humor einfach total wichtig ist. Also ich persönlich lache extrem viel beim Training, macht mich aber auch einfach voll glücklich. Also ich finde, das passt sehr gut zusammen. Das bricht natürlich auch nochmal mit diesem harten Ding. Und das heißt auch nicht gleichbedeutend, dass ich nur am Rumalbern bin. Aber das fand ich schon wichtig, dass es immer auch darum geht, zu sagen, was sind deine eigenen Grenzen, achte auf deine eigenen Grenzen, was traust du dir zu, was auch nicht gleichbedeutend ist mit, man darf nie selber über die eigenen Grenzen gehen. Das entscheide ich aber individuell und das kann ich auch reizvoll finden, das kann ich auch machen und ich kann aber auch in anderen Situationen sagen, nö, und auch zu lernen überhaupt, darüber zu kommunizieren, wie ist mir heute, auch dem Gegenüber das zu sagen, finde ich relativ fair, wenn ich nicht so gut gefusselt bin, Schlagstärke abzuklären, vielleicht auch Sachen abzuklären, die heute mal nicht gehen. Das sind alles Dinge, die, finde ich, zeichnen eigentlich ein qualitativ gutes Training auch aus, weil ich dann nämlich lerne, mich einzuschätzen und mich wahrzunehmen und nicht irgendwas einfach nur mache, weil es von mir erwartet wird.
Also was ich dazu sagen kann, ist, dass das ja alles, auch die Thematik ist ja gerade was ist neu, aber mehr präsent wie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren. Dort war es viel, wo, also zumindest was ich von den Typen, die da zum Training gekommen sind, war die Grundmotivation genau das, was ist hier das krasseste Gym, wo ist der krasseste Trainer und wer hat die härtesten Exoten da drin rumspringen. Das ist auch bei manchen immer noch, habe ich das Gefühl, aber bei nicht so vielen, in denen die schon eine gewisse Grundthematik eigentlich nach außen transportieren, die Gyms, auch immer noch da, dass einige halt, welches Gym hat hier die krassesten Kämpfer hin, dort will ich hin, weil dort geht das krasseste Training am härtesten. Einige fordern das ja sogar immer noch so halb ein. Wobei aber jetzt gerade von denen, wo wir aktiv sind, denke ich mal schon der Grundkonsens da ist, dort wird es nicht so idiotisch. Da ist cool, da geht es auch um diese Socializing-Komponente. Und wenn weg von diesem aggressiven Grundton, ihr müsst alles können hin und her. Aber da ist halt auch ein Wandel nötig. Also ich habe auch viele Trainingsmethodiken abgelegt, wie hier so, alle müssen so schnell machen wie ich, hin und her. So, aber auch nur, weil ich von den SchülerInnen erfahren habe, das ist nicht so cool. Oder hier, das fetzt so nicht, wenn du da so rumlegst und hin und her. Du hast dann gehört auch eine Sportlerin dazu, die sich da auch traut, und da gehört auch wieder andersrum der Trainer dazu wahrscheinlich, oder die Trainerin, das auch zu kommunizieren. Ansonsten ist das, weil es halt immer so war, wird es halt wieder so gemacht. Und deswegen ist da der Prozess auch nötig, das Eis aufzubrechen, so vom Grundklima her erstens. Und andersrum geht es auch noch darum, aus welchem Grund mache ich einen Sport. Bei diversen wettkampfintensiven Vollkontakt-Sportarten ist es schwer, das ist so ein bisschen eine Krux, halt jemanden in diese Wettkampf-Vollkontakt-Vorbereitung reinzukriegen, weil dort geht es ja darum, in einer extremen Situation trotzdem noch ruhig zu agieren. Also die Situation wird ja immer geschaffen, das Unwohlsein, will ich es mal nennen, wie weit das getrieben wird, ja, in welchem Maß, ob es gesund ist, ob die Person das dann mit nach Hause nimmt oder ob es darum geht, pass auf, wir versuchen jetzt mal für den Wettkampf mit 100% zu arbeiten. Sag, wenn es zu viel ist, aber wir gehen das erstmal an, wir müssen es auch mal tun. Also das ist dann immer so ein bisschen, braucht man ein gewisses Feeling für, dazu muss man auch auf die Schülerin mit achten und das ist halt dann so, was ist, ja, also der Versuch ist da, die Aggression aus dem Training rauszunehmen, aber wir machen halt oft einen aggressiven Sport.
Genau, das Ding ist ja aber auch, dass ich auch mal behaupten würde, dass ganz viele Leute vielleicht auch gar nicht unbedingt Kampfsport praktizieren mit dem Ziel, irgendwann harte Wettkämpfe zu machen, sondern auch einfach für sich als Ausgleich oder weil sie diese Bewegungsart gut finden oder Stress abbauen können oder Aggression rauslassen können oder whatever. Ich glaube, die Motivationen sind ja sehr vielfältig und ich finde es halt dann schwierig, wenn die Förderung erst beginnt, wenn Leute bereit dazu sind, halt nur auf dieses Härte-Ding zu gehen und dass andere Leute dann eben keine Förderung bekommen in ihren individuellen Zielen, die ja auch ganz unterschiedlich sein können. Und ja, genau, und da glaube ich schon auch, dass in ganz vielen Gyms halt so diese Härte-Rhetorik total präsent ist und eben diese Leute auch dann die Förderung, die Aufmerksamkeit und die Anerkennung der trainingsgebenden Personen bekommen.
Meine Erfahrung ist auch, ich weiß nicht, wie es bei Flinters ist, auch wenn du als Typ in ein neues Gym reinkommst, am besten noch das T-Shirt von einem anderen Verein anhast, dann hältst du erstmal los, hier ab in den Ring, Sparring gegen jeden, du musst dich erstmal beweisen und so weiter. Und da ist ja immer noch bei vielen so diese Grund-Competition hier irgendwas drin.
Genau.
Also,
genau,
ich finde es auch nicht toll.
Ja, also ich hatte ja auch vorhin gesagt, dass ich, also als ich angefangen habe mit Kampfsport, auch auf jeden Fall so ein paar Runden gedreht habe, bis ich irgendwie ein Gym gefunden habe, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und da waren halt auch so Situationen, wie das in dem einen Gym von dem Trainer einfach immer mit Schisser angesprochen wurde. Ja, weil ich beim Schultertippen die Augen zu, weil ich halt Anfängerin war, Augen zugekniffen habe, wurde ich halt irgendwie immer durch die ganze Halle Schisser gerufen. Okay, kann man irgendwie mit sich machen lassen, wenn man Bock drauf hat. Hatte ich dann halt nicht so lange Bock drauf. Dann bin ich halt irgendwann nicht mehr hingegangen. Genau, und ich denke, dass es so eine Erfahrung wahrscheinlich viel gibt. Und ich glaube, dass da viele Leute wahrscheinlich auch oft über eigene Grenzen hinausgehen und Sachen dann vielleicht auch aushalten, die vielleicht nicht cool sind, weil sie es dann irgendwie auch nicht schaffen zu gehen.
Voll, ich stimme da voll zu, Imke. Mir ist dann jetzt bei der Diskussion oder ja, bei der Diskussion noch eingefallen, wie früher, bevor das 8 Weapons umgezogen ist, Sparring da war, nämlich ganz schön beschissen, zumindest wenn man so klein ist wie ich. Da haben sich die meisten Cis-Typen ihren Ego-Push abgeholt, wenn sie eine 50-Kilo-Person verprügelt haben. Richtig geil. Und ach, es ist ja auch das Stichwort Stimmung gefallen. Mir ist dann auch noch eingefallen, dass wir alle Stimmungen auf die Matte bringen. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich glaube, es ist nur eine Frage, wie man damit umgeht und ab wann es schädlich wird für andere.
Und ich finde auch, dass es keinen kausalen Zusammenhang gibt zwischen, dass man achtsam miteinander trainiert oder Leuten beibringt, auf sich selber zu achten und deshalb gleichzeitig auch ein lasches Training macht. Also es braucht, um individuellen Trainingserfolg zu haben oder ein hartes Training zu machen, also hart im Sinne von, ich habe das Gefühl, ich habe heute alles gegeben oder ich habe total viel gelernt oder ich habe mich auch total weiterentwickelt, dass das nicht damit zusammenhängt, dass man irgendwie eine harte Atmosphäre schaffen muss oder ein Schutzschild oder so.
Ja gut, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über strukturelle Elemente gesprochen, ein bisschen über Erfahrungen. Und unser Anliegen des Abends ist ja auch so ein bisschen, wie kann man es besser gestalten? Da würden wir jetzt gerne noch so ein bisschen über Aussichten sprechen, was so noch getan werden muss. Und da, genau, würde ich einmal gern wissen, was ihr glaubt, was getan werden muss, um mehr Gender-Diversität zu fördern. Also um zum Beispiel auch nicht-binären Trans- und Interpersonen einen Zugang zu ermöglichen und eben eine Atmosphäre zu schaffen, die einladend ist und am Ende, sodass sich die auch verschiedene Geschlechter eben da wohlfühlen.
Meine Position dazu ist, dass es unterschiedliche Vorbilder braucht. Und zwar Vorbilder nicht nur, wer sind die trainingsgebenden Personen, sondern auch, wer sind die konsumierenden Personen. Wer steht immer in der ersten Reihe? Wer pusht sich am meisten nach vorne? Das sind meistens die Cis-Typen, die super gut sind und vielleicht auch schon ein paar Wettkämpfe haben und dafür auch so ein bestimmtes Standing bekommen im Verein. Das, finde ich, muss sich ändern. Auch zum Beispiel, mit wem wird die Übung vorgezeigt. Aber auch elementar ist, wer sitzt in den Vereinsstrukturen drinnen, welche Stimmen werden gehört, welche Perspektiven werden gesehen. Wenn ein Verein voll ist mit Cis-Typen, dann haben die, wie Jürgen heute auch schon gesagt hat, natürlich überhaupt keinen Plan, was eine Flinter für Perspektiven hat oder eine non-binary Person. Also, sorry, ich wollte nicht zu dieser Differenzierung machen.
Genau, was uns sehr stark auffällt, ist tatsächlich, also weil wir sozusagen ein Verein sind, der All-Gender-Trainings anbietet und Flinter-Trainings anbietet, dass tatsächlich die Flinter-Trainings sehr stark als Einstieg in den Sport genutzt werden. Also das ist sehr auffällig und das finde ich ist auch sozusagen vielleicht ein guter Impuls auch für Vereine, die sozusagen aus welchen Gründen auch immer nicht rein Flinter-Vereine sein können oder wollen oder wie auch immer, dass aber sozusagen diese Struktur zu schaffen, feste Zeiträume zu haben, die aus meiner Perspektive im Idealfall auch tatsächlich abgetrennt sozusagen von den restlichen Trainingseinheiten sind, insofern als dass dann nicht permanent Leute durchlaufen, die sozusagen nicht am Training teilnehmen können eigentlich. Das tatsächlich trotzdem zu schaffen, weil es eben den Einstieg bietet. Also weil das ist das, was wir total massiv feststellen, dass viele Leute zum Flintertraining als Probetraining kommen, dann sich dafür entscheiden, beim Verein zu bleiben, so und so lange im Flintertraining vor allem sich aufhalten und dann aber anfangen, auch zu den All-Gender-Trainings zu gehen und dann sozusagen quasi erstmal auch einen Umgang mit dem Sport, weil es ist ja immer mal fordernd, egal welchen Sport man anfängt, und Kampfsport ist da wirklich keine Ausnahme, erstmal reinzukommen und dann aber eben auch präsent sind in den All-Gender-Strukturen, und das finde ich durchaus auch einen sehr wichtigen Punkt, dass sich das nicht so stark separiert, also weil ich persönlich sozusagen das total wichtig finde, dass es reine Flintertyms gibt, ich finde es total großartig und gleichzeitig auch durchaus die Wichtigkeit sehe, dass es All-Gender-Gyms gibt, wo eben auch Flinter-Personen gerne trainieren, weil ich auch nicht einsehe, warum diese Räume im Endeffekt Safe Spaces für Cis-Männer sein sollen, wo sie ganz in Ruhe trainieren können und nicht von irgendwelchen Flinter-Perspektiven belästigt werden, finde ich auch enorm problematisch, und deshalb finde ich sozusagen so diese Kombi durchaus auch quasi in gleichzeitiger Existenz total gut und wichtig, und ja, habe das Gefühl, dass gerade diesen Raum als Flinter-Raum zu schaffen einen Einstieg bietet.
Die Frage war ja gerade, zielte gerade auch so ein bisschen ab auf trans- und nicht-binäre Personen, oder? Habe ich das mir jetzt falsch gemerkt? Nee. Genau. Ja, ich denke, dass es total wichtig ist, da strukturell eben auch Sachen so zu lösen, dass sich trans- und nicht-binäre Personen halt auch angesprochen fühlen. Ja, wir haben zum Beispiel unsere Umkleide so beschriftet, dass da dran steht, dass die Umkleide für Frauen, trans-, inter- und nicht-binäre Personen ist. Wir haben Einzelumkleidekabinen eingerichtet. Das war auch auf Wunsch bzw. Kommunikation von einer vereinszugehörigen Person hin. Wir fragen nicht den Passnamen ab, sondern den selbstgewählten Namen. Wir weigern uns beim Landessportbund, nicht-binäre Personen entweder bei weiblich oder bei männlich den Haken anzuklicken, womit wir dieses Jahr in Sachsen auch so einen kleinen Eklat ausgelöst haben, weil es das bisher noch nie gab. Und die jetzt sämtliche ihre ganzen Computerprogramme irgendwie ändern müssen, weil das System darauf nicht klargekommen ist. Ja, genau. Ja, ich denke, da vielleicht auch teilweise so Sachen so ein bisschen durchfalten ist, glaube ich, gut. Und nicht immer so den vermeintlich einfachsten Weg gehen, weil damit schließt man, glaube ich, oft Leute aus. Und am Ende sind es, glaube ich, wirklich oft auch Kleinigkeiten. Ja, oder sowas wie eine Pronomenrunde am Anfang zu machen, um nicht Leute zu missgendern während des Trainings. Ja, ganz viele Kleinigkeiten einfach.
Also ich denke, da gibt es zweierlei Richtungen, wo ich denke, wo Arbeit nötig und auch möglich ist, um wirklich die Atmosphäre für Flint-Personen Stück für Stück zu verbessern. Das eine ist, was ihr auch gerade schon festgestellt habt, dass allgemein in der Sportstruktur, also wenn wir jetzt mal weggehen von unseren Vereinen, sondern auch, oder vielleicht auch gar in unseren Vereinen auch mit drin, aber dass halt in der Fläche das Thema noch gar nicht angekommen ist. Also da ist auf jeden Fall Arbeit nötig, Trainer in meiner Meinung nach auszubilden, auf Wettkämpfen präsent zu sein, dort für das Thema zu sensibilisieren und die Leute erstmal überhaupt abzuholen, weil in vielen Vereinen ist das noch gar nicht irgendwie präsent. Da erstmal irgendwie, was jetzt außerhalb des Vereins gemacht werden kann, da irgendwie in die Fläche zu gehen, präsent zu sein, das Ganze ein bisschen zu bewerben, aber auch auf Missstände mehr aufmerksam zu machen, weil es ja auch genug gibt. Und ich denke, da auch viele Vereine kein Interesse haben, dass da der Ruf meinetwegen geschädigt wird oder was auch immer da die Gründe sind, das zu verheimlichen, sondern da irgendwie, also das wäre eine Richtung, und das andere ist, was ich finde, dass halt auch Typen oder halt wenn Trainer in Sitzung sind mit den TrainerInnen zusammen, dass da vielleicht Typen, die nicht mit Flint-Gruppen zu tun haben, auch einen Fokus kriegen müssen für die Probleme, dass die thematisiert werden. Und andersrum, wenn jetzt ich in gemischten Gruppen als Trainer da bin oder auch in den Flinter-Gruppen eine Atmosphäre biete und immer wieder versuche, weiter zu lernen und zu lernen und zu lernen, das wäre dann die Möglichkeit halt in den Einheiten, also in den Verein selber irgendwie da meiner Meinung nach das voranzutreiben, dass wenn man dort Leute ausbildet, auch gleich schon sagen muss auf meinem Training, wenn du das aufbaust, das gehört dazu, das gehört dazu, das gehört dazu, vielleicht hast du das aus einem anderen Verein so und so gelernt. Wir halten das so, wenn du darüber diskutieren wirst, gerne aber so in die Richtung gehen, halt über eine Kommunikation und auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, Arbeit, das Thema auch mehr mit in die Mitte reinzubringen und nicht bloß halt so, nennst mal elitäre Clubs, was das Thema betrifft.
Voll. Und ich glaube, da ist es aber halt auch wieder wichtig, sich so auf institutioneller Ebene halt stark zu machen und zum Beispiel zu kritisieren, wie die Ausbildung von ÜbungsleiterInnen aussehen. Ja, und da wirklich halt auch, weiß ich nicht, jedes Mal halt eine Mail hinzuschreiben, wenn man halt denkt, okay, das war jetzt wieder scheiße, das war wieder scheiße, das war wieder scheiße und sich da halt irgendwie auch nicht so entmutigen zu lassen, sondern weiß ich nicht, einfach zu nerven, weil ich habe das Gefühl, das also kann dann auch vielleicht was verändern auf so einer strukturellen Ebene. Und ich glaube, dazu müssten aber halt auch mehr Vereine mitmachen und auch anfangen, irgendwie bei den Verbänden zum Beispiel Stress zu machen oder so. Ich meine, das ganze Wettkampfthema ist einfach so krass binär. Ich habe dem MTBD, also dem Muay Thai Bund Deutschland, eine Mail geschrieben, was mit nicht-binären Personen ist, die einen Wettkampf machen wollen. Ich habe keine Antwort bekommen. Also ich habe eine Antwort bekommen, dass meine Nachricht weitergeleitet wird an den Ombudsmann, Ringrichter so und so. Ja, und danach habe ich keine Antwort mehr bekommen. Also es ist halt schon so, aber wer sind halt die Gyms, die irgendwie nachfragen, die nachhaken und die irgendwie sagen, hey, es finden wir aber scheiße. Es wäre halt cool, wenn es mehr Gyms auch angehen würden, auch wenn sie sich vielleicht jetzt gar nicht so krass direkt persönlich betroffen fühlen oder so.
Ja, dazu noch mal eine kurze Zwischenfrage, das mich interessiert, bei diesen TrainerInnen-Ausbildungen, also zum Beispiel vom Deutschen Boxsportverband oder auch die Ausbildung, quasi, die man als TrainerIn zum Teil machen kann. Gibt es ja auch Theoriestunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist da in irgendeiner Form Geschlechtlichkeit ein Thema? Wird da irgendwie drüber gesprochen oder ist da wirklich gar nichts vorhanden? Wenn ihr da Erfahrungen mit habt, was sagen könnt.
Also ich habe meine Trainerin-Lizenz beim Stadtsportbund Berlin gemacht und da war das gar nicht Thema. Also es gab das eine Sache war so, dass es so einen Block gab, wo es Hockey gab und alle Frauen mussten Hockey mit einem Softball spielen und nicht mit dem Puck, damit sie sich nicht verletzen. Also Gender hatte da halt irgendwie so eine absurde Komponente manchmal drin, aber es ging nicht um irgendwelche Diskriminierungssachen. Ich weiß nicht, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, dass ich die Ausbildung gemacht habe, deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt ist.
Ich würde grundlegend sagen, dass sich Sporttheorien und Sportwissenschaften immer erstmal mit Cis-Typen beschäftigen und gar nicht in Erwägung ziehen, dass es auch was anderes gibt.
Ja. Ja. Also aus meiner Erfahrung raus, von Bekannten rundherum war das nie großes Thema gewesen. Also ich glaube, da wird das eher so in kleinen Gruppen mal thematisiert, auch mit älteren TrainerInnen und das auch mal. Der Austausch ist ja zum Teil auch über Vereine immer noch da. Und dann auch gesagt, wie machst du das eigentlich? Gibt es das bei euch? Was ist denn das? So, auch das gibt es. Aber genau das ist ja dann auch meine Aufgabe für zu sensibilisieren und zu sagen, ey, das und das und das fetzt und das geht auch mal ohne Schreien. Und so.
Ach, mir ist jetzt doch noch was eingefallen. Und zwar den Unterschied, den ich in den letzten vielleicht oder in der letzten Zeit mitbekommen habe, wo Geschlechter eine Rolle spielen, ist nämlich, Typen wollen Muckis machen und Frauen wollen immer abnehmen.
Was mir mehr in so, also vielleicht positive Richtung eingefallen ist, was ich als sehr hilfreich empfunden habe jetzt in den letzten 2-3 Jahren Vereinsarbeit, ist tatsächlich auch den Blick auf andere Vereine und auch die Kommunikation mit anderen Vereinen. Das finde ich, also genau, oder einfach auch mit Menschen aus anderen Vereinen zusammen trainieren oder bei Personen aus anderen Vereinen zu trainieren, habe ich das Gefühl, bereichert unseren Verein ungemein und zu gucken, hey, die machen das übrigens so und so, wollen wir das nicht auch machen? Das ist voll die gute Idee. Oder hey, die machen das so und so, lass es mal anders machen. Das finden wir nicht so großartig. Ich finde tatsächlich so diese so zu gucken, wie machen das andere Vereine, aber auch so ein aktiver Austausch und eine Vernetzung von Vereinen, die sozusagen ähnliche Anliegen haben. Und ich habe tatsächlich also bei dieser auf dieser strukturellen sozusagen deutschlandweiten Ebene, Sportbund und so weiter, ist bei mir persönlich noch nicht so massiv aufgetaucht und mich gerade gefragt, inwieweit man da nicht auch mit irgendwelchen, keine Ahnung, offenen Briefen arbeiten kann, die sozusagen von verschiedenen Vereinen getragen werden, als Anschluss, den ich vielleicht persönlich von heute mitnehme, weil das bei uns bisher nicht so viel aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, wir müssen nichts melden, glaube ich. Aber genau, dass sozusagen auch vielleicht da tatsächlich so eine Art von politischer Arbeit auf dieser Ebene durchaus auch von Vereinen, die das als Interesse haben, getragen werden kann, ist vielleicht ein Gedanke, der mir gerade eben nochmal kam und den ich gerne fortführen würde nach der Veranstaltung.
Ja, und was mir auch viel geholfen hat, ist mir jetzt auch gerade eingefallen, ist halt die Kommunikation mit den Flintergruppen, aber auch wo ich mal als Cis-Typ einfach nur zugucken durfte, wie eine Flinter-Trainer, wenn Flinter-Training gibt, was ja auch nicht üblich ist, dass da ein Typ mit drin hockt und zugucken kann, weil da nochmal ein ganz anderer Umgang ist, weil ich bin halt Typ. Ne? Und da habe ich auch immens viel nochmal gelernt, wo es um Empathie etc. und so Sachen geht, die ich halt so nicht auf dem Schirm habe, weil vorher nie so vorgelebt bekommen in der Art und Weise. Also das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, hier guckt euch auch mal so eine Einheit mit an. Also wenn das natürlich unter Absprache mit den SchülerInnen möglich ist, dass da auch mal mitbekommen wird, als Cis-Typ, wie da die Atmosphäre überhaupt ist. Ja, weil viele wissen es ja gar nicht, wie so eine Flinter-Einheit überhaupt abläuft. Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob ich es richtig beschrieben habe.
Also das Training ist ja nicht anders.
Ja, das wurde mit dem Ablauf
her. Das wird auch vermutet.
Ja, ne, wo ich dann zum ersten Mal, wo es mit Vorstellen nochmal geht, wo ich das immer dann, wo ich in die Partnerinnenarbeit hineingehe, dann sage, ja, stellt euch untereinander vor und wenn ihr euch mit dem Pronomen Sicherheit bitte erfragen, etc. pp. Sowas in der Art. Und das hätte ich vorher nie auf dem Schirm gehabt, hätte ich da nicht mal mit beigewohnt und so in der Art und Weise.
Aber sowas wäre ja eigentlich auch cool, in All-Gender-Gruppen zu machen, nicht nur in Splinter-Gyms, weil sonst ändert sich, glaube ich, auch nichts.
Und das versuche ich ja auch in die gemischten Gruppen genau mit hereinzutragen. Weil das, was ich in anders hätte ich in die gemischten Gruppen nie so eine, denke ich mal, Atmosphäre reinbekommen, beziehungsweise auch einen Blick für gewisse Sachen entwickelt, wäre ich vorher nicht sensibilisiert worden. Fertig.
Ja, die Zeit rennt uns leider so ein bisschen davon, aber wir hätten noch eine letzte Frage an euch vorerst. Und zwar, was war eure Motivation eigentlich hier aufs Podium zu kommen?
Ich habe Männlichkeit und Kampfsport gehört und habe gedacht, mega interessantes Thema, will ich voll gern drüber reden. Und mir ist erst so vor 2 Wochen klar geworden, dass dann ungefähr 130 Leute in dem Raum mit mir sitzen und zuhören bei dem Gespräch, was ich selber sehr interessant fand zu führen. Genau, also bei mir ist es tatsächlich aus der Vereinsarbeit heraus, aber tatsächlich auch aufgrund dem, was ich sozusagen sonst mache, wenn ich nicht im Verein tätig bin, quasi eine Überschneidung von Interessengebieten. Und ich hatte Lust, mir anzuhören, was quasi die Personen, die mit mir hier sitzen, dazu sagen und fand es dann auch irgendwann nicht die Vorstellung, dass andere Leute zu
hören. Ja, bei mir war es lustigerweise eher genau andersrum. Ich dachte so, oh, Männlichkeit und Kampfsport, come on, ich schon wieder. Und fand es dann aber total wichtig, dass Sidekick auch auf dem Podium repräsentiert ist, weil ich glaube, dass wir schon auch so ein paar interessante Sachen zu teilen haben. Genau, deswegen bin ich hier.
Ich bin hier ehrlich gesagt, weil du mich gefragt hast. Aber, also, dann habe ich so gedacht, ich will einfach eine Lanze brechen für diesen Verein, weil es hat wirklich mein Leben verändert. Ich hätte mir 20 Jahre Psychotherapie sparen können, wenn ich einfach früher das Heilweg angefangen hätte oder es euch früher gegeben hätte. Und ich will, also, ich finde das einfach, ich möchte es einfach teilen, diese Erfahrung, die ich da machen konnte und irgendwie dachte ich, ja, ich weiß nicht, ich rede einfach auch gerne.
Ja, meine Motivation war grundsätzlich, dass ich ja auch eine gewisse Entwicklung als Trainer durchgemacht habe und auch derzeit immer wieder Erfahrungen gesammelt habe und auch meine Theorien, warum diverse Sachen so sind, wie sie sind und manche sich nicht verändern und manche sich verändern und die Möglichkeit mal zu geben, zu haben, das preiszugeben, wollte ich nicht nee sagen, weil ich denke, dass es auch interessant ist, was ein Cis-Typ dazu sagt.
Also bei mir war es ein bisschen ähnlich wie bei Manni, nur dass nicht Imke mich gefragt hat. Ich wurde gefragt und dachte mir so, why not, ich muss mich ja eh ständig damit beschäftigen, ob ich das jetzt vor Leuten mache oder alleine in meinem Kopf, macht es auch nicht so den Unterschied.
Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, ich könnte mich jetzt noch ewig so mit euch unterhalten, würde aber auch gerne dem Publikum jetzt noch die Chance geben, Fragen zu stellen. Also entweder ihr steht nacheinander auf oder nehmt euch so ein Zettelchen, was dann an uns weitergereicht wird.
Ja, also ich habe mir
Ich habe mich gefragt, als wir vorhin darüber geredet haben, über diesen Austausch, ne, wie geht es mir heute eigentlich, was für eine Schlagstärke das ist. Das ist ja irgendwie schon ein ganz schöner Offenbarungsakt meiner selbst, ne, der für mich zumindest auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Und ich habe mich gefragt, wie ihr das in euren Gyms schafft, also diese Atmosphäre schafft. Habt ihr, abgesehen davon, dass, was ich so mit dir erinnert habe, dass auch mal wieder zu thematisieren, dass Kommunikation erwünscht ist, gibt es da wieder Strategien dafür, dass so eine Vertrauensbasis unter den trainierenden Personen geschaffen wird?
Also ich gehöre nicht zu dem Verein, ich war da aber schon mal. Also was ich total wichtig finde, ist, dass es ja nie den Zwang dazu gibt. Also dass sozusagen ich schon immer das Gefühl habe, solche Runden sind ja kontrovers diskutiert und haben viele BefürworterInnen und viele Menschen, die das ganz schrecklich finden. Und was ich immer das Gefühl habe, ist, dass die Offenheit total da ist, dass man etwas teilen kann, aber überhaupt nicht muss. Also das Gleiche gilt auch für Pronomen, weil auch das ist etwas, was nicht alle Menschen unbedingt in einer Gruppe sagen möchten. Und genauso ist es mit irgendwelchen körperlichen Einschränkungen oder wie es einem gerade geht. Aber dass der Raum dafür aufgemacht wird, ohne dass sozusagen ein Zwang dafür hergestellt wird, das ist, glaube ich, was, was auch Vertrauen schafft tatsächlich und den Raum lässt sich zu entscheiden. Und dann sicherlich auch einfacher wird, wenn man den Raum besser kennt und so weiter, also vielleicht aus dem Prozess ist.
Ja, und ich würde sagen, auch so ein Hereinwachsen in die Trainings, dass man ja natürlich nicht beim ersten Training schon mit fester Schlagstärke sich auf die Nase haut und dann irgendwie in diese Situation gebracht wird, sagen zu müssen, hey, das ist mir jetzt eigentlich zu viel, sondern dass Übungen halt erstmal so aufgebaut werden, dass wir vielleicht zuerst mal in die Handschuhe boxen, dann die Deckung lernen, dann also so Step by Step by Step. Und ich glaube, irgendwann, also wenn man an diesem Punkt angekommen ist, wo es wirklich darum geht, jetzt zu verhandeln, mit wie viel Schlagstärke können wir uns jetzt wirklich treffen, sind Leute auch schon eine Weile beim Training und haben einfach auch schon zusammen viel gelernt. Und ich glaube, das macht vielleicht auch was aus, dass man halt nicht, weiß ich nicht, in Stunde 1 schon eine Schlagstärken- oder Abhärtungssache macht.
Ich schließe mich da an und finde, das ist auch immer so ein Aufbau. Und in gemischten Trainings achte ich auch immer vermehrt darauf, wenn Cis-Typen und Flinters miteinander trainieren, wenn es um so tatsächlich sich ins Gesicht schlagen oder Sparring-Situationen geht. Und ich nehme mir auch raus, die 1-zu-1-Situation oder diese Teamarbeit zu unterbrechen, wenn ich den Eindruck habe, dass es außer Kontrolle gerät. Und in Advanced-Gruppen, wenn Leute zu hart sind, dann müssen die mit mir machen.
Also ich spare nicht mehr.
Mit dir macht es keinen Spaß. Habe ich schon probiert.
Ja, aber ich bin lieb. Also ich, wenn ich jetzt als Typ erstmal, wie ich versuche, da ein bisschen Lockerheit reinzubringen, das war schon im Grundansatz, ein bisschen Mucke laufen lassen, per Du, ein bisschen ruhigeren Ton, auf die Leute zugehen, und das schon gemerkt wird, oh, das ist nicht hier der, von dem ich gleich hier in Halbschlaf geschickt werde, sondern mit dem kann ich auch quatschen. So. Dann in den Übungen versuche ich vorher eine gewisse Sensibilität zu schaffen, zu sagen, passt auf, jetzt kann es passieren, ihr habt einen Safe Space, da kommt jemand hin, ihr fahrt hoch, das könnt ihr an der Atmung an dem und das merken, bitte achtet auch gegenüber drauf, versuche halt schon mal vorher zu sensibilisieren und gebe auch mit, dass ich so Tough Guy Zeug, so ihr habt dich nicht irgendwas nicht hören will und so da auch schon gleich zu sagen, wo auch die Grenzen sind, weil es gibt halt immer mal auch Menschen, die da noch nicht fit sind und da erstmal angeführt werden müssen. Also da erstmal eine Grundatmosphäre zu schaffen, auch die Möglichkeit zu haben, zu sagen, es ist mir zu viel. Weil manchmal wird das ja mit Schwäche, ich sage, das ist richtig so, du musst ja lernen, weil sonst lernst du nicht hin und her. Und ihr kommt da alle zu dem Ziel. Also da versuchen, so ein bisschen lustig, trotzdem mit einem gewissen Ernst dahinter, halt die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, dass da wirklich so ein cooles Klima ist. Ich weiß, da doch mal jemand drüber halt, aber auch wirklich zusammenzunehmen. Ich sage, das kann immer passieren hin und her, sondern auch wirklich konsequent zu sagen, nee, das geht so nicht. T-Shirt ausziehen ist nicht. Dies geht jetzt einfach nicht. Das kapierst du halt nicht mal. Und, so. Und da auch mit einer gewissen Konsequenz bei Fehlverhalten auch zu agieren und das dann auch zu thematisieren und sensibel auch dafür zu sein, was Fehlverhalten ist, was dieses Typ jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. So.
Ja, und nichtsdestotrotz würde ich sagen, kann es in Trainingssituationen auch immer mal zu Situationen kommen, wo vielleicht eine Person über eine eigene Grenze gegangen ist, das nicht gemerkt hat, irgendwas zu viel gewesen ist und man merkt es erst hinterher. Das ist beim Kampfsport durchaus so, dass das halt auch immer mal passiert und ich glaube, dann ist es wichtig zu versuchen, da irgendwie dann danach auch so da zu sein oder zu schauen, was die Personen brauchen, ob die jetzt vielleicht ihre Ruhe wollen, ob die vielleicht nach Hause gehen wollen für den Tag oder ob die vielleicht kurz eine Runde nebendran sitzen wollen oder zuschauen wollen. Also das kann natürlich auch immer mal passieren, weil manchmal merkt man es auch erst hinterher, dass irgendwas zu viel war.
Und dasselbe geht auch genau in die andere Richtung. Was ich auch ab und zu mache, ist dann halt zu sagen, pass drauf, ihr habt jetzt 2x3 Minuten, wo ihr am Sandsack einfach mal ausrasten könnt. Ich bin da auch nicht da, gucke nicht drauf, macht die Mucke an, ihr könnt rumschreien, machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr kommt an eure Aggressionen ran, weil das ja für mich auch eine Motivation in dem Sport war, Aggressionen, die in dem Sinn ein bisschen abzubauen. Und auch da die Schamgrenzen zu nehmen, weil manche, die trauen sich da nicht vor dem Typen oder vor dem Trainer, vor der Trainerin was zu machen. Da halt auch irgendwie, das habe ich aber auch nur mitgekriegt durch die Kommunikation, es wäre cool, wenn wir das mal machen könnten, weil es stört, wenn da jemand da ist. Lernen, lernen, zu lernen.
Genau, das schließt jetzt so ein bisschen an die Frage an. Und mir war es hier gesagt, dass du das Glück hattest, weil ich das Anfang erzählt habe. Ich glaube, ich mache das einfach immer. Dass man hier für den Verein wachsen muss, wie man den fühlt, wie groß oben sein können, dass ihr überhaupt so ein Gefühl dafür habt, dass viele Wacker sein, weil wenn ich jetzt neu dazukomme, gibt es das vielleicht, oder ist es halt nicht egal, ob es hinterher irgendwie gibt. Habt ihr ein Gefühl, wie groß ihr als Trainerin oder Trainierende, wann überblickt ihr das eigentlich noch? So? Oder ist da überhaupt noch das Vertrauen da, bis zu einer gewissen Größe, dass ihr eure Teilnehmenden auch alle noch erreicht?
Genau, wir haben jetzt ja während Corona-Times mit Platzbeschränkungen gearbeitet in den Trainings und ich muss schon sagen, dass ich das auf jeden Fall sehr angenehm finde, alles was unter 20 Personen ist pro Training und dass ich auch das Gefühl habe, dass es da gut geht, die Leute auf dem Schirm zu haben und erinnere mich da durchaus auch an Trainings, die wir hatten mit 30, 40 Leuten, wo das auf jeden Fall dann vielleicht auch nicht mehr gegeben war, aber das waren dann vielleicht auch eher Konditionstrainings oder so, wo es vielleicht auch nicht zu so vielen brenzlichen Situationen gekommen ist oder so, aber ja, für Techniktrainings finde ich eigentlich so eine Gruppenstärke bis zu 20 Personen so, dass man die gut überblicken kann. Ich persönlich, ist aber wahrscheinlich von Person zu Person total unterschiedlich.
Also ich selber fand auch bei der Corona-Situation die kleineren Gruppen sehr angenehm und denke, je weniger Personen in einer Gruppe, umso einfacher ist klar, ist da der Überblick. Aber auch 20 wäre so eine Grenze, wo ich sage, da wird es dann langsam grenzwertig. Und andersrum ist halt auch immer wieder, denke ich, auch wichtig bei größeren Gruppen dann auch danach mal so ein Feedback zuzulassen. Ja, da so die Feedbackrunden hin und her. Aber da muss auch wieder die Möglichkeit dazu sein, wenn du als Trainerin quasi Kurs an Kurs an Kurs an Kurs an Kurs und dann immer nur die Stunde, da müsste man sich vielleicht manchmal mehr Zeit dafür nehmen, aber da finde ich ist sowas auch wichtig in den größeren Gruppen, wenn es nicht überschaubar bleibt, dann eventuell die Möglichkeit zu geben, nochmal ein Feedback in der Runde oder anonym irgendwo anders zu geben, je nachdem, wie die Hemmungen gegenüber den Trainingsgebenden sind.
Also ich denke auch so Ansprechbarkeit als Verein zu schaffen. Also weil wir immer wieder feststellen, dass tatsächlich Personen auch nach Probetrainings, also das ist durchaus, wenn man E-Mail-Kontakt hat, durchaus hilfreich ist, auch mal nachzufragen. Hey, also so wenn die sich wieder melden. Also es ist immer, wenn sie sich gar nicht wieder melden, dann weiß man, okay, ist da offensichtlich, also da weiß man eigentlich nichts, aber man kann irgendwelche Sachen vermuten. Aber wenn sie sich wieder melden, kann man, also bekommen wir durchaus auch Rückmeldungen, als sozusagen dann auch nicht trainingsgebende Personen, sondern quasi die Verwaltung, die Mails verarbeitet, Feedback darüber und das diskutieren wir dann auch bei sie im Plenum. So, also wenn so Rückmeldungen kommen von wegen, ich war da und es war total überfordernd, dann besprechen wir das auch intern. Aber ich finde, die Erreichbarkeit dafür zu schaffen, das ist immer auch ein Zwei-Seiten-Ding. Also einerseits quasi eine Zugänglichkeit anzubieten und gleichzeitig aber natürlich erfordert es auch, dass Personen bereit sind oder Lust darauf haben, überhaupt das mitzuteilen. Genau, und ich glaube, damit kann man nicht alles überblicken, in keinem Fall, also auch in Vereinen, die sozusagen Zuwachs immer haben oder Leute gehen und kommen dazu, aber das ist durchaus eine ganz gute Möglichkeit für behalten, wie das ist für neue Leute, weil das ist ja eine spannende Frage. Also eben nicht in einem Verein quasi mitzuwachsen.
Ich finde auch wichtig ist da noch zusätzlich diese Socializing-Komponente, weil gewisse Gruppen entwickeln ja auch eine eigene Dynamik. Gerade in den Flintergruppen sehe ich das vermehrt, in den gemischten Gruppen nicht ganz so. Das sind eher bei denen, die länger dabei sind, dass ich da gewisse Gemeinschaften bin. Einerseits das und andererseits auch die außerhalb des Trainings mal eine Grill-Session machen, dies und das, dass wirklich auch eine andere Atmosphäre da ist, um auch sich zu äußern und Themen auf den Tisch zu bringen, auch an andere Personen. Vielleicht auch in einem anderen Zustand, aber halt wirklich da auch eine andere Möglichkeit zu geben, raus aus dieser festen Vereinsstruktur, sondern da auch wirklich Zusammenkunftsmöglichkeiten zu haben und da auch als jemand, der nicht in den Gruppen direkt mittrainiert oder dort aktiv ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, was da Themen sind.
Aber ich finde schon auch, also dass es bei Zeitlich jetzt auch schon so ist, dass Leute auch immer wieder in die Mittelstufen und in die fortgeschrittenen Gruppen ja auch nachrutschen. Also es ist nicht so, dass jetzt, weil der Verein jetzt ja auch mittlerweile 400 Mitglieder hat oder so, dass dann kein Entwicklungspotenzial nach oben mehr ist, sondern dass es schon auch irgendwie wieder, dass das funktioniert, auch wenn es jetzt so eine große Gruppengröße ist. Ich habe schon noch den Eindruck, dass so die Leute auch Teil von, dass es nicht diesen Inner Circle gibt von den Leuten, die von Anfang an dabei waren, die sich dann schon kennen, sondern ich habe auch das Gefühl, das mischt sich auch durch. Also das ist auch immer wieder da und ich glaube, das liegt auch an allen, die da ja auch trainieren. Ist ja auch eine Verantwortung, die wir ja alle mittragen, inwiefern fühlen sich dann auch neue Leute, die neu in die Gruppe kommen, auch wieder mitwohl. Ne? Also das erste Mal ein Fortschritt im Training zu sein, ist ja für viele vielleicht auch aufregend und dann zu merken, naja, alles kein Hexenwerk, das wir hier machen.
Dann geht es auch vom Bild und diesem Selbstüberschritt, also dieses Mittragen, dieses Nachher-Dasein. Ne? Weil wenn ich jetzt neu dahin komme, geht mir gar nicht darum, dass vielleicht die Erfahrenen mir das Gefühl geben, hey, ihr seid vollkommen gekommen, sondern das ist ja was. Ich denke halt so, oh, fuck, ich muss mitreifen und unterschätze meine eigenen Grenzen, was ja auch zu den Sport gehört. Aber weil du meinst, wir sind ja alle zusammengewachsen. Ne? Also wenige waren ja gar keine halt super vorgeschrieben, die auf der Mühe gekommen sind.
Ich hatte aber auch den Eindruck, dass es, also ich glaube, wahrscheinlich gab es das auch, ja. Bleibt wahrscheinlich auch nicht so aus, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ab einem gewissen Punkt unterscheidet sich es auch nochmal darin, wer mit so einem Technik-Nerd und hat halt Bock, technisch halt mehr zu machen und wer sagt halt auch, okay, ich habe halt Bock auf dieses Fitness-Level und ich habe halt Bock auf Kombinationen mit, also Fitness und Thai-Boxen und hatte eher den Eindruck, dass sich da auch nochmal Gruppen getrennt haben. Und ja, ist ja unproblematisch, gibt es ja alles, ist ja alles total möglich.
Naja, und ich würde vielleicht sagen, diese Sache von die eigenen Grenzen da auch kennenzulernen, weil damit hat es ja auch zu tun, das ist vielleicht eine der spannendsten Sachen, die man auch beim Kampfsport lernen kann. Also, oder das ist auf jeden Fall was sozusagen in einem Lernprozess, der auch nicht aufhört. Es ist ja auch nicht so, dass man es dann irgendwann raus hat und weiß, hier ist meine Grenze, sondern der Punkt kommt immer wieder, weil du immer wieder mit Personen trainierst, die besser sind als du oder die anders trainieren, anders arbeiten. Aber gerade am Anfang natürlich total verstärkt. Und ich glaube, es lässt sich nicht, also tatsächlich haben wir da auch vor kurzem drüber gesprochen, es lässt sich, glaube ich, nicht ganz verhindern, dass es genau diesen Moment gibt, dass Personen sich selber potenziell, also gar nicht, weil das durch das Training so Druck aufbaut, sondern einfach sich selber quasi auch der Druck da ist, weil Sport es generell, glaube ich, hergibt, aber auch der Sport es hergibt, dass es sozusagen ein gewisses Level gibt. Es gibt so den Moment, dass man Leute sieht und denkt, okay, wow, und das will ich irgendwie vielleicht auch können oder ich würde gerne umso. Und dass das aber vielleicht ja auch eine der Sachen ist, die daran interessant ist, warum man den Sport macht, weil man genau diese Sachen lernt. Oder zumindest irgendwas dabei über sich lernt, also das quasi zu handeln und dann vielleicht eben doch wiederzukommen und festzustellen, ah, okay, jetzt funktioniert schon besser. Ich glaube, es ist das, was er noch dabei hält.
Genau, und ich denke, dass das auch was ist, wo auf jeden Fall die Teilnehmenden an den Trainings und die trainingsgebenden Personen halt in irgendeiner Form auch zusammen dafür verantwortlich sind, den Raum gut zu halten sozusagen. Und dass das, klar kann die trainingsgebende Person nicht in die Köpfe von allen, die im Raum sind, reinschauen und immer auf dem Schirm haben, wer gerade eigentlich über die eigenen Grenzen geht, sondern ich glaube, da muss dann auch so ein, das muss man irgendwie zusammen vielleicht versuchen.
Gibt's sonst noch Fragen aus dem Publikum?
Genau, mir ist aufgefallen, dass ich ein bisschen vermisse, diese pro-feministische Praxis in All-Gender-Gyms, dass halt, ja, ich glaube, es wird jetzt viel darüber gesprochen, was alles cool und gut läuft in Flinter-Kontexten und das würde ich total unterstützen und befürworten, aber es liegt ja auch voll an Cis-Dudes, in den Gyms was zu verändern und da würde ich vielleicht euch gerne nochmal drüber reden oder nachfragen, weil ich finde diese, es hatte so, ich mag den Begriff Opfer nicht, aber so ein bisschen so, ja, Cis-Dudes bleiben Cis-Dudes und können ja gar nicht so richtig den Perspektivwechsel auf eigene Faust hinkriegen und ich denke, da ist noch voll viel Potenzial und da würde ich mir manchmal viel, viel mehr noch wünschen, dass halt Cis-Männer sich da noch krasser reflektieren und aus eigener Initiative mehr machen und wollte fragen, ob wir das Gespräch noch kurz ein bisschen in die Richtung lenken können, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, ich finde das auf jeden Fall voll den guten Ansatz oder voll die gute Frage. Weil ich auch denke, das Thema ist nicht von gestern. So, das ganze Thema ist nicht von gestern. Es gibt 1000 Bücher, es gibt 1000 Auseinandersetzungen, Abhandlungen. So, und ich glaube auch nicht, dass immer Flinterpersonen dafür verantwortlich sein sollten, dieses Teaching zu übernehmen, sondern dass da auch mehr Eigeninitiative von Cis-Männern durchaus wünschenswert wäre.
Ja,
wer hat
vorhin gefragt, jetzt das Problem war das schon nicht so, aber vor 10 Jahren habe ich auch angefangen. Ja. Das tut weh zu hören, weil ich bin so ein bisschen, ja, also ich hatte da Möglichkeiten, jetzt ist das Netz gewachsen, das ist total toll, aber wenn es vor 10 Jahren genau ist, dann habe ich leider noch nicht genug getan. Ja. Und das ist so ein bisschen frustrierend. Ich hätte gerne da noch ein bisschen mehr Selbstreflexion oder das halt Leben. Das Thema Geschlecht ist halt irgendwie immer präsent gewesen und ein krasses Beispiel ist halt auch der Olympiasport im klassischen Boxen, bis er 2012 für Frauen zugänglich. Und da sind wir nicht bei Non-Binary-Personen und so. Und das ist halt krass. Das ist so unsichtbar immer noch. Und nochmal so als Impuls.
Ja, also da kann ich ja aus meiner Erfahrung, das war auch, denke ich mal, die Frage, und wieder reingehen, wo ich angefangen habe, zum Beispiel beim Kickboxen, beim SC Riesa die Abteilung dann als Trainer mitzuführen. Ich meine, als Schüler hatte ich ja dann einen gewissen Einfluss und habe dort schon versucht, von der Atmosphäre her weg von diesem Tough-Guy-Zeugs zu kommen und wieder den Fokus mehr auf Spaß, am Sport und die Faszination zu richten. Damit kam dann immer mehr, um da mal drauf einzugehen, weil die Grundstimmung hieß, ey, da ist die Stimmung nicht so, dass du da gleich auf die Fresse kriegst. Kannst du mal mit vorbeigucken, das könnte klappen. Damit kamen bei mir dann mehr und mehr Flintenpersonen, aber da waren Themen jetzt für mich so was wie Durchgendern oder jetzt da auf Emotionalität mit mehr zu achten und sowas, das kam dann erst Stück für Stück. Also ein Finden ist definitiv da und auch das Interesse dafür und die Kommunikation und die Nachfrage. Aber was ich vor uns meinte, zu der Zeit damals habe ich halt für viele Sachen keinen Blick gehabt. Das meine ich überhaupt. Es gab mit Sicherheit schon Personen, die da auch aktiv waren, hin und her, bloß ich für meinen, wenn ich von mir selber spreche. Und deswegen bin ich ja auch da, um auch zu beschreiben, was nötig war, um überhaupt bei mir Denkprozesse und auch andere Sachen zu ändern, weil ich vor 10, 15 Jahren Training ganz anders gegeben hätte und ohne die Erfahrung. Und da ist das nicht allein von den Flint-Personen und meinen Schülerinnen abhängig, sondern auch allgemein ist das Thema ja viel mehr bei mir mit in den Vordergrund gerückt, auch dadurch, wo ich mich bewegt habe in meiner Freizeit hin und her, dass ich mich da schon grundsätzlich damit beschäftigt habe und dann versucht habe, da auch die Themen, die ich damit gekriegt habe, wieder mit ins Training reinzunehmen. Ja, da wurde über dies und das gesprochen, das hat ja dort noch niemand gesagt. Versuch es mal so. Und ja, dann immer wieder Feedback lernen. Aber ja, es wäre schön, wenn einige aus Eigenmotivation mehr dazu angehalten sind, sich zu informieren. Aber ich denke, da hilft zum Teil auch schon, weil zum Beispiel schon im Mitgliedsantrag, dass da schon ein bisschen eine Beschreibung mit drin ist, eine Sensibilisierung stattfindet, dass da schon ein gewisser Grundkonsens mit drin ist unter der Hausordnung, diverse Sachen mit verankert werden, dass da schon ein gewisser Vorschub getan wird, damit jeder Dude oder Dudin, die sich da in diese Lokalität begibt, sich grundsätzlich erstmal damit auseinandersetzen muss, damit die Sensibilität für das Thema erstmal da ist. Das war schön.
Ja, ich meine, das ist natürlich so eine, für mich immer wieder so voll die Grundfrage, ne? Also wie setzt man sozusagen diese, so einen Anspruch, den man vielleicht als Individuum, aber auch als Verein hat, wie setzt man das um, wie transformiert man das tatsächlich in einerseits die eigenen Vereinsstrukturen, aber auch sorgt dafür, dass das sozusagen nicht nur, also weil wir können natürlich daran schrauben, wie sozusagen TrainerInnen, Trainingsanleiten und so weiter, aber dass es sich tatsächlich auch übersetzt in die Praxis der Trainierenden. Und ich fand so einen Gedanken, den sozusagen der im Gespräch im Vorfeld der Veranstaltung aufgekommen ist, dass man ja über das, also sozusagen das sehr durchaus möglich ist in der Art und Weise, eben wie man als Verein bestimmte Sachen kommuniziert, bestimmte Strukturen, die sozusagen, also ne, durchaus auch Selbstverständnisse da sind, auf die sich sozusagen bezogen wird und wie Trainings tatsächlich, also weil die Struktur, wie Trainings geleitet werden, ist einfach immer, glaube ich, das Prägendste. Also was für eine Sprache, was für Erzählungen werden aufgemacht, was für Themen werden angesprochen und dass durchaus das die Möglichkeit bietet, dass Personen anfangen, das auch selber stärker zu reflektieren. Also die Betonung davon, dass es sozusagen verschiedene Körperlichkeiten gibt, dass es verschiedene Gewichtsklassen, also ne, dass man sozusagen verschiedene Gewichte hat, verschiedene Körper mitbringt, dass damit verschiedene Sachen einhergehen und dass man das mitdenken muss, wenn man mit jemandem arbeitet, kann die den Moment mit sich bringen, dass die Person darüber nachdenkt und feststellt, okay, hey, ich bin zwei Köpfe größer, vielleicht irgendwie muss ich das einbedenken in meiner Hand, also wie ich Kampfsport praktiziere. Und dass vielleicht sozusagen, oder mein Wunsch wäre, dass sozusagen über den Umweg des Kampfsportes man sozusagen über diesen Weg quasi solche Momente, die sehr männlich, also mit männlicher Dominanz oder mit irgendeine Art von mackerigem Verhalten einhergehen, halt thematisieren kann. Also weil wir können als Verein, als Kampfsportverein schlecht sozusagen einfordern, dass alle sich jetzt in ihrer Freizeit mit feministischer Literatur beschäftigen und anfangen, sich selbst zu reflektieren. Aber wir können eben an dem Punkt, bei dem, was wir tun, und wir praktizieren halt Kampfsport, versuchen genau da Momente herzustellen, wo eine Reflexion da ist. Und es gelingt uns als Verein sicherlich nicht umfassend und es gibt immer total viele Sachen, die man noch machen kann oder sollte. Und da denke ich, ist sozusagen dieses Lernen durchaus das zentrale Stichwort. Aber dass ich diesen Weg, den man über Kampfsport da gehen kann, durchaus als sehr potenzialreich wahrnehme, weil Kampfsport eben das ist, was ganz, ganz, ganz klassisch männlich attribuiert wird und was auch weiterhin sozusagen in der Mainstream sehr stark männlich verstanden wird. Und ich finde, darüber vielleicht eben auch Personen erreicht, die damit sich sonst nicht unbedingt beschäftigt hätten. Und das ist zumindest was mir immer wieder auch mal in Gesprächen zwischendurch auffällt im Verein, dass ich gehört habe, okay, da passiert vielleicht was und ich weiß gar nicht, ob das bei der, ich will niemandem was unterstellen, aber bei der Person passiert wäre, wenn sie nicht hier quasi den Moment der Interaktion hätte über diesen Sport und das Interesse des Sportes das sozusagen transportieren kann, wenn es gut läuft.
Ich glaube, es wäre halt auch wichtig, wenn dass Cis-Männer auch anfangen, ein bisschen mehr aus der Konsumentenrolle rauszugehen. Muss man sich jetzt eigentlich auch mal diese Veranstaltung anschauen, die wurde von Flinter-Personen organisiert. Sowas wäre ja zum Beispiel auch mal eine Möglichkeit, irgendwie Austausch zu schaffen, miteinander, untereinander, füreinander, genau, und nicht halt dann hinzugehen, wenn es halt angeboten wird. Also es ist auch cool hinzugehen, wenn es angeboten wird, kann ich gar nicht sagen, aber vielleicht auch mal mehr Initiative ergreifen für Veränderung, wenn es einem denn auch ein Anliegen ist. Was mir in meinem Primärverein, in der Vergangenheit öfter gefehlt hat, wäre einfach mal so ein Nachfragen. Und ich glaube, es gibt extrem viel Literatur und auch modernere Medien, wie zum Beispiel Instagram, wo Leute ganz viel Bildungsarbeit machen, die ja super zugänglich ist. Und da würde ich mir so wünschen, wenn sich manche Cis-Dudes vielleicht einfach mal das Handy nehmen und googeln, weiß nicht, Menstruation zum Beispiel. Was macht das eigentlich mit den Flinters, die eine Periode haben könnten oder haben im Training, wenn die bluten?
Ja, okay. Also angesichts der fortgeschrittenen Zeit, glaube ich, können wir jetzt langsam zum Ende kommen und glaube, das waren jetzt auch recht gute Schlussworte.